fehlt es perfektes Wissen, sondern Vorbereitung. Das ist etwas ganz anderes. Wissen kannst du im Kopf abspeichern, aber Vorbereitung geschieht im Herzen. Und darum geht es dem Herrn und darum soll es uns auch gehen. Und so wollen wir uns hineinbegeben in dieses Seminar. Lass uns beginnen mit einem Vers, der euch wohl bekannt ist, aus Offenbarung, Kapitel 19. Und wenn wir das so lesen, dann lass uns daran denken, das ist jetzt nicht einfach irgendwie nur ein Bibelvers, sondern es beschreibt einen Tag in der Geschichte der Menschheit, wo dieser Satz gesprochen wird. Das ist eine Prophetie, das ist ein Wort vom Herrn und es wird genau so geschehen, wie es hier auch gesagt worden ist. Und dort heißt es in Offenbarung Kapitel 19, Vers 7, lasst uns fröhlich sein und jubeln und ihm die Ehre geben, denn die Hochzeit des Lammes ist gekommen und sein Weib hat sich bereitet. Vorbereitet. Es geht um die Vorbereitung auf Gottes Finale, es geht um Vorbereitung auf die Dinge, die davor geschehen, bevor dieses grandiose Ende kommt. Und ich denke, wir tun gut daran, uns unser Innerstes zu füllen und zu füttern mit solchen wunderbaren Aussagen. Und die werden wir noch sehr, sehr brauchen als eine Munition, um stark zu sein, in der Hoffnung, um stark zu sein gegen Entmutigung, gegen Enttäuschung, gegen Resignation und Hoffnungslosigkeit anzukämpfen. Das Wort Gottes ist eine Waffe, die uns gegeben ist, um uns auf Spur zu halten und um uns in Übereinstimmung mit dem Herrn zu behalten. Weil wenn wir die Hoffnung verlieren, wenn wir diese Sicht außer Acht lassen, worum es letztendlich geht, dann werden wir nur hektisch und planlos irgendwie agieren oder meistens sogar nur reagieren. Und das wäre das Verkehrteste überhaupt. Nein, wir haben eine andere Berufung, sondern das Wort Gottes soll eine große Gewissheit in unserem Herzen entzünden und ausbreiten dort, dass wir von der Sicht, die Gott hat, motiviert werden und stark sind und unseren Platz einnehmen können. So, da ist eine Vorbereitung auf diese wunderbare Hochzeit. Das ist das Ziel, auf das die Geschichte der Menschheit zugeht. Das ist das große Ziel. Es gibt eine gewaltige Hochzeitsfeier und wir sind dort als Kinder des Allerhöchsten, als die Braut Jesu. Wir sind dort eingeladen. Aber um dort zu kommen, müssen wir uns vorbereiten. Und Hoffnung und Perspektive zu pflegen, ist eine wichtige Tätigkeit, die wir einüben müssen, weil die Ereignisse ohne Gottes Wort betrachtet in sich eine Kraft haben, uns zu ermutigen, uns niederzudrücken, uns zu frustrieren oder uns ein Gefühl von Verlorenheit und Enttäuschung zu geben. Deswegen dürfen wir Ereignisse, die um uns herum geschehen, niemals betrachten, ohne in Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist zu sein, ohne voll zu sein von dem Wort Gottes. Sondern wir müssen die Dinge anschauen, gefüllt mit dem Wort Gottes. Mir fällt diese Situation ein mit dem Elisa und seinem Knecht. Und da waren sie, er kam morgens heraus und da waren sie umgeben von den Feinden. Und alles, was er gesehen hat, war, wir sind in der Minderheit, wir haben keine Chance mehr, das ist eine hoffnungslose Situation. Und was tut Elisa, als er sagt, was sollen wir jetzt machen? Und er sagt, fürchte dich nicht, das ist, was du machen sollst, fürchte dich nicht. Was sollen wir jetzt machen? Fürchte dich nicht, das war die Antwort. Aber er hat ihm nicht nur diese Antwort gegeben, die schier verrückt war, in der Übermacht der Feinde zu sagen, ja, wie soll man sich da nicht fürchten, sondern er hat ihm auch geholfen, was er braucht und was er tun kann oder was ihm geschehen muss, was Gott ihm tun muss, um sich nicht zu fürchten. Er sagt, Herr, öffne ihm die Augen, Herr, öffne ihm die Augen. Und dann sah er eine andere Realität hinter der sichtbaren Realität, dann sah er die Feinde und dahinter eine überlegene Heeresmacht von himmlischen Wesen, von Kriegsengeln. Und als er dann gesehen hat, da sind die Feinde und da sind die himmlischen Herrscher und da sind die Mächte des Himmels, dann hat er verstanden, ja, wenn das so ist, dann brauche ich mich nicht zu fürchten. So ist es nicht nur ein Appell, komm Junge, reiß dich zusammen, sondern sieh weiter, sieh hinaus über das Sichtbare, sieh die ganze Realität, sieh das ganze Bild. Und es ist so wichtig, dass wir verbunden bleiben mit dem Heiligen Geist, dass wir niemals in diese Falle tappen, nur das zu sehen, was vor Augen ist. Nur das zu sehen, was wir in den Nachrichten lesen, was um uns herum geschieht und die Trends, die wir wahrnehmen in unserer Gesellschaft und hier in Europa, sondern das ganze Bild zu sehen. Und das ganze Bild ist, am Ende wird alles gut werden. Am Ende wird es eine Hochzeit geben. Und alle Entbehrungen und alle Leiden und alle Schwierigkeiten und alle Bedrängnisse und alle Dinge auf dem Weg dorthin werden sich belohnt haben. Keiner, der bei dieser Hochzeitsfeier ankommt, wird sagen, ja, das war zu schwer, das war zu schlimm und das hätte nicht so sein müssen. Wir werden alle sagen, es hat sich allemal gelohnt. Und wenn es 10-mal dicker gekommen wäre und wenn es noch viel schlimmer gewesen wäre, es hätte sich immer noch gelohnt. Halleluja, es gibt ein gutes Ende. Es wird eine Hochzeitsfeier sein. Und der Traum Gottes wird erfüllt werden, weil er kein irrealer Träumer ist, sondern seine Träume haben Substanz und er tut alles, um diese Träume, diese Ziele, die er sich gesetzt hat, wirklich in Erfüllung zu bringen. Halleluja. Und für Jesus war das eine Realität. Für Jesus war dieser Tag der Hochzeit eine Realität. Und er war so verbunden mit dem Heiligen Geist und war so unter dem Einfluss des Heiligen Geistes, dass er in seiner schwersten Stunde am Kreuz hinwegschauen konnte über das Sichtbare, über das Fühlbare, über den Schmerz, über die Verlorenheit und Verlassenheit vom Vater und all diese Situationen. Er konnte darüber hinausschauen und konnte sagen, dahinter ist etwas. Und dafür lohnt sich das, was ich jetzt hier durchmachen muss. Dafür lohnt es sich. Hebräer 12, Vers 2 heißt, wir schauen weg auf Jesus. Und es heißt dort, ach komm, wir lesen mal, ich weiß nicht ganz klar auswendig, aber es heißt dort, dass Jesus dort am Kreuz, er konnte hinschauen auf das, was danach kommt. Hebräer 12, Vers 2. Hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens, der um der vor ihm liegenden Freude willen die Schande nicht achtete und das Kreuz erduldete und sich gesetzt hat zur Rechten des Thrones Gottes. Hier sehen wir, was Jesus Kraft gegeben hat und Fähigkeit gegeben hat zu ertragen. Er schaute über die Situation hinaus. Und da war eine Freude, die auf ihn wartete, die er im Moment nicht genoss, ganz sicherlich nicht. Aber er hatte schon einen Vorgeschmack davon vorher bekommen. Und es war so real und es war so mit ihm, dass er hinschauen konnte und sagen kann, das, was ich schon ein bisschen geschmeckt habe, ist real und es wartet auf mich. Und wenn ich hier durch bin, dann werde ich diese Freude genießen. Und diese Sicht über das Sichtbare hinaus, über das Augenblickliche, über das Momentane, ist so ein wichtiger Schlüssel, um in Ermutigung und um in Hoffnung zu bleiben, um in Zuversicht zu bleiben. Und ich glaube, dass da zwei Dinge die Quelle seiner Freude waren. Das erste war diese Gewissheit, ich werde meinen Vater froh machen. Ich werde ihn erfreuen. Ein weiser Sohn erfreut den Vater. Jesus hat gesagt, ich tue alle Zeit, was ihm gefällt. Und er würde vor dem Vater kommen nach dem Kreuz, nach der Auferstehung, nach der Himmelfahrt. Na, Vater, ich habe es vollbracht. Ich habe es getan, die Tür ist auf und Millionen und Abermillionen von Menschen werden entrissen werden aus der Hand des grausamen Feindes und werden zurückkommen zu deinem Vaterherzen. Und diese Freude, das Herz des Vaters glücklich gemacht zu haben, war die Freude von Jesus. Und das wird auch unsere Freude sein. Und da müssen wir hineinkommen, da müssen wir wachsen und da müssen wir lernen und sagen, Gott, das soll eine Realität für mich werden. Und ich glaube, die zweite Freude war, er wird jetzt die Braut bekommen. Er wird jetzt die Braut bekommen. Das war die Kraft seiner Ermutigung, die Kraft seines Durchhaltevermögens, über das Sichtbare, über das Momentane hinaus zu gehen. Halleluja, im Hohelied heißt es vom König Salomo, der Tag der Hochzeit, der Tag der Freude seines Herzens. Und in einer Weise kann man das Hohelied verstehen, auch als eine Allegorie, als ein Bild von Jesus und der Braut. Und wenn der König Salomo große Freude hatte am Tag der Hochzeit, dann wie viel mehr unser himmlischer Bräutigam. Das ist eine geistliche Realität und der Heilige Geist will uns da hineinnehmen und will, dass uns das zu einem Gutstück irgendwie real wird. Nicht nur als ein Bibelvers, als etwas, was wir schon mal gelesen haben, sondern als eine Realität in unserem Herzen. Dafür ist der Heilige Geist uns gegeben, uns mit den himmlischen Dingen, mit den Dingen aus dem Herzen Gottes vertraut zu machen und sie zu einer Kraft werden zu lassen, die uns ermutigt, die uns hilft, nicht aufzugeben. Aufgeben ist leicht. Um aufzugeben, braucht es nicht viel. Wir müssen nicht üben, um aufzugeben. Da sind wir ganz schnell schon Weltmeister. Aber wir müssen üben, Ausdauer, Beharrlichkeit, dranbleiben, ermutigt zu bleiben, zu kämpfen und den Kampf zu gehen und den Wettlauf zu laufen. Das müssen wir wirklich üben. Und das ist die Zeit jetzt. Die Braut hat sich vorbereitet. So, es gibt Vorbereitungen auf die Zeit, die vor uns liegt. Und wir müssen uns fragen, was sind das für Vorbereitungen? Worin bestehen diese Vorbereitungen? Was werden diese Vorbereitungen uns kosten? Oder noch eine gute Gegenfrage, was wird es uns kosten, wenn wir diese Vorbereitungen großzügig übergehen und sagen, ach, das brauchen wir nicht. Das ist für andere, das ist für die Angsthasen, das ist für die, die sich zu viele Sorgen machen. Nein, das Wort Gottes redet von Vorbereitung. Und wir wollen uns vorbereiten. Und weil diese Dinge so herausfordernd sind, so gewaltig sind, die da auf uns zukommen, deswegen ist die Zeit so kostbar. Und deswegen müssen wir die Zeit nutzen, in der wir jetzt leben. Und lernen, tiefer zu gehen und lernen, intensiver zu sein, in der Gemeinschaft mit Gott, von ihm gelehrt zu werden, von ihm geleitet zu werden, von ihm geprägt zu werden. Das ist, was es jetzt braucht. Und dann werden wir nicht nur durch diese schwierigen Zeiten durchgehen, sondern wir werden unseren Platz einnehmen. Wir werden unseren Platz einnehmen als Kinder Gottes. Als solche, die in Partnerschaft mit dem Heiligen Geist sind, so wie Waffenträger des Heiligen Geistes, die ihm zur Verfügung stehen, die an seiner Seite sind, die sich von ihm gebrauchen lassen. Dazu ruft uns der Herr. Halleluja. Und es gibt viele, viele Bereiche, wir werden die uns später anschauen, aber jetzt fangen wir erstmal ganz, ganz vorne an und wollen uns aus dem Wort Gottes einfach das verdeutlichen, nicht um Angst zu erzeugen. Wenn irgendeine Lehre über Endzeit Angst bewirkt, ist entweder die Lehre falsch oder du hast sie falsch aufgenommen. Eins von beiden. Weil das Wort Gottes ist ganz klar, die Angst ist auf der Seite der Heiden. Für die Kinder Gottes gilt, sie sind fest, sie sind zuversichtlich, sie heben ihr Haupt auf, sie wissen, die Erlösung naht. Sie fürchten sich nicht vor böser Nachricht. Und böse Nachrichten gibt es viele und es wird noch viel, viel mehr geben. Aber wir fürchten uns nicht, weil wir Gott ehren und weil die Furcht Gottes in unserem Herzen ist. Und eine der Segnungen der Furcht Gottes ist, der Gerechte wird sich nicht fürchten vor böser Nachricht. Er wird nicht hin und her geschüttelt werden. Jesus sagt, euer Herz erschrecke nicht, werde nicht hin und her geschüttelt. Alles wird geschüttelt werden, alles wird erschüttert werden, alles. Aber nicht unser Herz. Wenn wir lernen, mit dem Geist der Gnade zu kooperieren, wenn wir lernen, dem Heiligen Geist uns Raum zu geben, es ist durch Gnade, dass das Herz fest wird. Euer Herz wird nicht hin und her geschüttelt. Warum? Weil es durch Gnade, durch ein übernatürliches, kontinuierliches Wirken Gottes über Jahre und Jahrzehnte fest geworden ist. Und wir wirklich ihm vertrauen, die Antwort auf Ängstlichkeit und Panik und Sorge und all diese Dinge, die durch die Umstände gegen uns erzeugt werden sollen. Die Antwort darauf ist Vertrauen. Fest ist sein Herz, er vertraut auf den Herrn. So, worum es geht, ist, wir werden neue Dimensionen, tiefe Dimensionen des Vertrauens zu Gott lernen müssen. Und das kann man lernen. Und der Heilige Geist ist unser Lehrer. Und er wird sein Werk wirken. Halleluja. So, lass uns einige Verse anschauen aus dem Wort Gottes, die uns zeigen, da ist wirklich eine enorme Krise, die auf uns zukommt. die alles übersteigt, was es jemals an Herausforderungen, an Krisen gegeben hat. Und wir wollen das nicht uns anschauen, um Ängste zu erzeugen, sondern um eine realistische Sicht zu haben. Um den letzten Funken von, ach komm, das wird schon alles gehen. Es wird nicht so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Das geht schon, das passt schon. Dieses muss raus. Kein Selbstvertrauen. Wir haben nichts in uns, um zu bestehen in diesen Herausforderungen. Wir haben nichts in uns. Niemand von uns hat etwas in sich, um diesen Herausforderungen zu bestehen oder begegnen zu können mit Zuversicht. Aber unser Gott wird in uns werden. Und er hat ein gutes Werk angefangen und er wird es vollenden. Er wird es vollenden. Er hat es schon begonnen. Du glaubst an ihn. Du glaubst an den, der Himmel und Erde gemacht hat. Und er wird dein Herz festmachen. Wenn du nur die richtigen Fragen stellst, wie soll ich jetzt umgehen mit dem Geist der Gnade? Wie soll ich kooperieren? Wie soll ich mich verhalten? Wie soll ich mit ihm gehen? Wie soll ich ihm Raum machen? Wie soll ich ihm erlauben, sein Werk in mir zu tun? Das sind die entscheidenden Fragen, die wir fragen müssen und die wir anhand des Wortes Gottes beantworten müssen. Und dann werden wir einen Plan bekommen. Dann werden wir verstehen, wofür die praktischen Schwierigkeiten im Alltag sind, dass wir an ihnen wachsen und lernen und stark werden. So, lass uns einige Dinge anschauen. Matthäus 24, Jesus spricht von dieser Zeit vor seiner Wiederkunft. Dann wird große Bedrängnis sein, die von Anfang der Welt jetzt nicht gewesen ist und auch nie sein wird. Und wenn jene Tage nicht verkürzt werden, so würde kein Fleisch gerettet werden. Aber um der Auserwählten willen werden jene Tage verkürzt werden. Matthäus 24, das war Vers 21 und 22. Und da lesen wir, wie das ganze Drama sich entfaltet in Offenbarung, wenn die Siegel geöffnet werden, Offenbarung 6. Und ich sah und siehe ein fahles Pferd, und der darauf saß, dessen Name ist Tod, und Hades folgte ihm. Und ihm wurde Macht gegeben, über den vierten Teil der Erde zu töten mit dem Schwert und mit Hunger und mit dem Tod durch die wilden Tiere der Erde. Und dann heißt es etwas weiter, Vers 8, und von diesen drei Plagen wurde der dritte Teil der Menschheit getötet, von dem Feuer und von dem Rauch und von dem Schwefel, die aus ihren Mäulern kamen. Der dritte Teil der Menschheit wurde getötet. Das übersteigt unser Fassungsvermögen. Im Moment haben wir gut 6 Milliarden Menschen. In wenigen Jahren werden wir vielleicht Jahre 2020 oder so, wenn wir 8 Milliarden Menschen haben, rechnen einmal den dritten Teil. Das sind unvorstellbare Zahlen. In den 6 Jahren des Zweiten Weltkriegs, grob gerechnet, sind 55 Millionen Menschen gestorben auf der ganzen Welt wegen des Krieges. 55 Millionen in 6 Jahren. Hier spricht es von einer Milliardenzahl. Das ist nicht 10-mal, das ist nicht 100-mal, das ist 1000-mal größer als das, was da gewesen ist. Das ist unvorstellbar, das kann man sich nicht vorstellen, was das bedeutet. Darum sagt das Wort, dass der groß ist der Tag des Herrn und sehr furchtbar. Wer kann ihn ertragen? Offenbarung 6, die Könige der Erde, Vers 15, und die Großen und die Obersten und die Reichen und die Mächtigen und jeder Sklave und Freie verbargen sich in den Höhlen und in den Felsen der Berge. Und sie sagten zu den Bergen und zu den Felsen, fallt auf uns und verbergt uns vor dem Angesicht dessen, der auf dem Thron sitzt und vor dem Zorn des Lammes. Denn gekommen ist der große Tag ihres Zorns. Und wer vermag zu bestehen? Hörst du, was diese Leute, das sind ja Ungläubige, was diese sagen? Gekommen ist der große Tag des Herrn. Mit anderen Worten, das, was uns immer gepredigt wurde, das, wovor wir gewarnt wurden, das, was uns angekündigt wurde, das kommt jetzt auf uns. So, die Menschen werden wissen, das sind keine zufällig sich ereignenden Naturkatastrophen und sonstige Ereignisse, die keinen Hintergrund haben, sondern das, was da geschieht, ist die Ausgießung des Zornes des Lammes. Und woher wissen diese Menschen das? Weil da eine Überwinderschar ist, eine überwindende Gemeinde, die in all diesen Wirren und diesem Durcheinander sich nicht um sich selber kümmert, sondern die Aufgabe der Retter übernehmen und sie verkünden das Kommende, sie verkünden das Gericht Gottes und sie sagen, was kommen wird und was der einzige Ausweg ist. So niemand wird im Unklaren sein. Die Menschen werden wissen, das, was da geschieht, das ist der Zorn des Lammes, der hier ausgegossen wird. Sie werden in Klarheit leben über die Realität Gottes und über das, was hier passiert und warum es passiert. Und das legt uns so nahe, da wird eine siegreiche Gemeinde sein, über die ich nachher dann sprechen will. Und es gibt viele, viele weitere Schriftsteller, die einfach uns ein erschreckendes, ein Bild malen von den Dingen, die da kommen werden, die einfach atemberaubend sind. So, lass uns einmal darüber überlegen, ja, warum ist es überhaupt notwendig, dass wir das studieren? Warum sollen wir uns befassen mit dem Thema Endzeit überhaupt? Nun, der erste wichtigste Grund: Gott hat in seinem Wort, in der Heiligen Schrift, sehr, sehr, sehr viel zu sagen über die letzten Tage. Jemand hat dann ausgerechnet und sagt, in über 150 Kapiteln der Bibel kommt dieses Thema vor, die Zeit, bevor Jesus wiederkommt. Im Alten und im Neuen Testament. So, wenn Gott darüber so viel zu sagen hat, dann sollten wir hören und dann sollten wir das ernst nehmen und sollten uns damit beschäftigen. Und wir sollten jeden Impuls, oh, das macht mir Angst oder das stresst mich oder ich weiß, wie ich darauf reagieren soll. Und am besten, ich schiebe das beiseite. Und wahrscheinlich wird das auch sowieso alles erst passieren, nachdem ich hier das Zeitliche gesegnet habe. Und das hat mit mir nichts zu tun. Und natürlich, wir wissen nicht, wann Jesus wiederkommt. Ob es noch 20 Jahre sind oder vielleicht sogar noch 30 oder 50 oder... Niemand weiß das. Die Entwicklungen können sich überschlagen, es kann alles sehr, sehr schnell gehen, es kann auch sich wieder in die Länge ziehen und es kann wieder Phasen geben, wo Dinge sich sehr verlangsamen. Wir wissen das nicht. Aber es geht doch nicht darum, ob du zu deinen Lebzeiten diese Dinge erleben wirst oder nicht, darum geht es nicht. Das wäre doch eine völlig selbstbezogene, egoistische Sicht. Also ich bin raus hier, der Rest interessiert mich nicht. Und was ist mit der nachfolgenden Generation, die du hättest vorbereiten sollen? Was ist mit denen? Wir haben eine Aufgabe, die Zeiten zu verstehen, uns damit zu beschäftigen. Und wir haben eine Aufgabe, uns vorbereiten zu lassen. Und dann die, die nach uns kommen, wenn nach uns noch eine Generation sind. Ich habe die Hoffnung noch nicht aufgegeben, zu Lebzeiten das Kommen Jesu zu sehen. Ich habe die Hoffnung noch nicht aufgegeben. Ich bin in einem guten Alter, noch knackig und frisch und da habe ich noch einige Zeit vor mir und es ist alles noch möglich. Es ist alles möglich. Aber selbst wenn es so wäre, dass ich das nicht persönlich sehen würde, dann sind da Menschen, in die ich investieren möchte, die ich prägen möchte, die ich bewahren möchte von dem Geist der Leichtfertigkeit, von dem Geist der Welt, der sagt, ach, es wird so nicht so schlimm werden, ach, es wird so nichts passieren. Das sind Menschen, in die ich investieren möchte, die ich prägen möchte, die ich vorbereiten möchte auf diese Dinge. Und wenn ich es nicht selber erlebe, dann gibt es eine Reihe von jungen Menschen, die jetzt so in den Ende 20 oder 30ern sind oder so, von denen ich weiß, sie werden auf jeden Fall, sie werden. Und wenn wir die Endzeit studieren, dann verstehen wir das Herz Gottes. Wir verstehen seine gerechte Richterschaft. Wir verstehen seinen Zorn auf die Bosheit der Sünde. Und das ist so wichtig, dass wir nicht Anstoß nehmen an Gott. Viele baden sich heute in einer Liebe von Gott, die sentimental ist, die gefühlsmäßig ist, die mit biblischen Realitäten wenig zu tun hat und die diesen ganzen Aspekt, Gott wird seinen Zorn über die Sünde und die Bosheit der Menschheit ausgießen, die diesen Aspekt vollkommen ausblenden und die sagen, nein, weil Gott Liebe ist, wird er so etwas niemals zulassen. Das ist nicht, was die Bibel sagt. Wenn wir verstehen wollen, was Liebe ist, dann schauen wir besser in dieses Buch. Und dort wird die Liebe Gottes beschrieben in Aktion. Und die ist sehr, sehr anders, als wir die uns manchmal vorstellen. Und wir brauchen eine Änderung unserer Sichtweise, ein Verständnis, was ist die wahre Liebe Gottes. So, wenn wir diese diese Ereignisse studieren aufgrund der Bibel, dann verstehen wir das Herz Gottes. Wir verstehen seine Empörung, seinen Grimm auf Gesetzlosigkeit. Einer der wichtigsten Schriftsteller der letzten Jahre, den ich immer wieder beschäftigt über Jesus. Und ich immer wieder bete und wofür ich ihn ehre und wo ich immer wieder suche, Gott, das will ich tiefer verstehen. Von Jesus heißt es, du hast Gesetzlosigkeit gehasst und Gerechtigkeit geliebt. Das ist unser Jesus. Er hat eine große Wertschätzung, eine Liebe für Gerechtigkeit. Aber weil er diese Liebe für Gerechtigkeit hat, hat er einen unbändigen Hass auf Gesetzlosigkeit. Weil Gesetzlosigkeit stört und zerstört die Liebe und die Gerechtigkeit. Das, wo Gesetzlosigkeit herrscht, ist keine Gerechtigkeit. Und Jesus wird kommen und wird seinen Zorn ausgießen über Gesetzlosigkeit. Halleluja. Und wir brauchen eine Sicht vom Heiligen Geist über diesen Jesus. Dass wenn diese Dinge anfangen zu geschehen, dass wir so reagieren wie in Offenbarung, die Heiligen als, denk mal, Offenbarung 17 oder ich glaube es schon 18 dann, als die Hure in Schutt und Asche gebracht wird. Was tun die Heiligen? Sie jubeln. Sie sagen, deine Gerichte sind gerecht. Sie sind auf der Seite Gottes, sie sind nicht auf der Seite der Opfer. Sie sagen, was ist das für ein Gott und wo ist die Liebe? Sie stehen auf seiner Seite. Sie sagen, sie hat es verdient. Sie hat es verdient über all das Böse, über all die Bedrückung und über all die Drangsal und Not und Verfolgung, die sie gebracht hat, über die ganze Welt und über besonders das Volk Gottes. Sie hat es verdient. Gottes Gerichte sind gerecht. Sie jubeln. Sie sagen nicht, oh, wir dachten, du bist Liebe, jetzt sind wir aber sehr enttäuscht von dir. Sie stehen auf seiner Seite und sie jubeln, weil sie ihn kennengelernt haben, weil sie gelernt haben, mit ihm zu stehen und Dinge aus seiner Perspektive zu sehen. Ein wichtiger Punkt, warum wir Endzeit studieren müssen, dann verstehen wir die Aufgabe, den Plan Gottes für die Gemeinde in der Endzeit. Die Gemeinde spielt eine wesentliche Rolle in Gottes Endzeitstrategie. Und wir brauchen ein Verständnis. Und im Moment sind wir, als Volk Gottes, nicht du als Einzelner, aber insgesamt sind wir weit, 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 man könnte fast sagen, hoffnungslos weit entfernt von unserer wahren Berufung, unserer wahren Identität. Aber unsere Hoffnung liegt nicht in unserem kleinen Bemühen, jetzt irgendwie ein bisschen Klarheit zu bekommen. Unsere Hoffnung liegt in der Tatsache, Gott wird wirken. Gott wird die Braut vorbereiten. Gott hat einen Plan und er wird die Dinge nicht so lassen, wie sie sind. Er hat einen Plan und an diesem Plan arbeitet er. Und je mehr wir diesen Plan verstehen und wir aktiv unseren Platz einnehmen, umso mehr können wir Fortschritte machen. Und darum geht es, dass wir wachsen. Dass wir wachsen. Die große Not, die ich so sehe, wenn ich durch die Lande reise, ob das jetzt Deutschland ist oder auch im Osten, Zentralasien oder in Russland oder irgendwo, die große Not, die ich sehe in den Gemeinden, da sind so viele Gläubige, die keinen Plan haben. Sie verstehen nicht, warum sind wir da, was ist Gemeinde, was ist das Ziel von Gemeinde, wo geht die ganze Reise hin, was machen wir hier und wie können wir aktiv irgendwie beteiligt sein, wie kann ich meinen Platz finden in dem Plan Gottes. Viele, viele Gläubige sehen nur sich und ihre Nöte, persönliche Nöte, vielleicht materielle Nöte, vielleicht Nöte in Beziehungen, Nöte gesundheitlicher Art oder von Lebensumständen, die nicht einfach sind. Sie sehen diese Dinge und versuchen irgendwie Gott da reinzubekommen und versuchen irgendwie Hilfe zu bekommen für ihre Situation. Das ist eine völlig verkehrte und heidnische Perspektive. Das Wort Gottes sagt, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und alles andere wird euch zufallen. Und viele, viele Menschen glauben, wenn sie sich kümmern um ihre Probleme und sie beten ihre Probleme und sie verwenden die Verheißungen an für ihre Probleme, wenn irgendwann einmal ihre Probleme fertig sind, dann sind sie bereit, auch sich zu engagieren für das Reich Gottes. Dieser Tag wird nie kommen. Dieser Tag wird nie kommen. Wir werden immer Probleme haben, wir werden immer Herausforderungen haben, wir werden immer Dinge haben, mit denen wir zu kämpfen haben. Aber wenn wir unsere Sichtweise ändern, wenn wir unsere Prioritäten ändern und sagen, es geht um das Reich, es geht um Gottes Reich. Und ich habe einen Platz da drin und mein Leben hat Bedeutung. Meine Worte, meine Taten, meine Gebete haben eine Bedeutung. Und ich kann lernen, so zu leben, dass ich einen Beitrag leiste, dass das Reich Gottes herbeikommt. Das Reich Gottes ist schon da in einer Weise, aber noch nicht in der ganzen Fülle. Das Reich Gottes wird erst dann in seiner Fülle da sein, wenn König Jesus wiedergekommen ist auf diese Erde. Und Jesus hat seine Jünger angehalten und hat gesagt, so sollt ihr beten. Und dieses wunderbare Mustergebet. Das erste Gebet an ihn, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme. Nicht über unser tägliches Brot heute, kümmere dich um unser Anliegen oder hilf uns in unseren Beziehungen irgendwie klar zu kommen, sondern dein Reich komme. Das Reich Gottes, die Herrschaft, die Königsherrschaft Jesu auf der Erde ist das letzte Ziel. Und ich treffe so viele Gläubige und so viele Gemeinden, die fungieren und die operieren von Sonntag zu Sonntag. Aber du merkst an der Art und Weise, wie sie es tun, wie sie beten, wie sie reden, wie sie planen. Ihr Ziel ist nicht, den König wiederzubringen. Sie verschwenden ihre Zeit. Und wir müssen begreifen, die Aufgabe der Gläubigen hier auf der Erde ist, König Jesus zurückzubringen. Darum geht es. Um nichts anderes. Wenn Jesus sagt, so wollt ihr beten, dein Reich komme, dann sagt er noch, betet für meine Wiederkunft. Betet, dass ich wiederkommen kann. Und das ist exakt, was Petrus sagt. Wir sollen das sein Kommen erwarten und beschleunigen. Ich glaube, momentan sind noch viele Gläubigen dabei, das Kommen Jesu hinauszuzögern. Aber wir sollen es beschleunigen. Das hat etwas mit unserer Sichtweise zu tun und unserem Verständnis. Wofür ist mein Leben da? Und was ist der Plan Gottes? Der Plan Gottes ist nicht, dass du in den Himmel kommst. Der Plan Gottes ist, dass der Himmel auf die Erde kommt. Das ist der Plan Gottes. Und viele, wenn sie sich um das Thema Endzeit sich bemühen, die einzige Frage ist ja, wann wird die Entrückung sein? Es geht nicht darum, wann wir hier aussteigen. Es geht darum, wann steigt er hier ein? Darum ist eine völlig andere Perspektive. Natürlich gibt es eine Entrückung und die Bibel ist auch sehr, sehr klar darüber, wann die sein wird. Das wird nicht das Thema meines Seminars sein. Aber es geht um diese Sicht, dass wir verstehen, was ist der Plan Gottes. So, das allererste, denke ich, wie was gesund wäre und realistisch wäre, wenn wir von Vorbereitung reden für auf die Endzeit. Das allererste ist, dass wir aus dem Worte Gottes mit Hilfe des Heiligen Geistes eine Sicht bekommen unserer Zukunft, eine Sicht bekommen von der Gemeinde, wie Gott sie sich gedacht hat, von dem Plan Gottes für Gemeinde, von der Zukunft der Gemeinde, von dem Zustand der Gemeinde, so wie das Wort Gottes das beschreibt. Und wenn wir diese Sicht uns erarbeitet haben, dann heißt es nur noch festhalten. Festhalten und nichts zulassen, dass diese Sicht uns wieder geraubt wird. Wir müssen aus dem Worte Gottes sehen, dass am Ende der Tage, bevor Jesus wiederkommt, ist da eine siegreiche, eine herrliche, eine reine und deswegen auch eine überwindende Gemeinde. Weil sie rein ist, und nicht mehr paktiert mit dem Geist der Welt, wie das heute in so vielen Bereichen normal ist und akzeptiert wird. Weil sie rein ist, weil sie keine geheimen Verbindungen hat, keine geheimen Quellen, aus denen sie schöpft, die in dem Geist dieser Welt sind. Weil sie völlig abhängig ist von oben und von Gott geleitet ist und von ihm geprägt wird und geführt wird. Und von ihm Dinge her beurteilt. Und von ihm her alle Hilfe sich holt. Deswegen kann sie überwinden. Da ist eine siegreiche, überwindende Gemeinde. Und wenn wir nicht aus dem Wort Gottes dieses Bild bekommen, dann haben wir unter Gemeinde immer das vor Augen, was wir jetzt hier um uns herum sehen. Und das ist nicht sehr beeindruckend. Es ist stellenweise jämmerlich, schmählich. Es ist eine Schande. und so weit weg von dem, was Gott sich wirklich gedacht hat. Aber durch das Wort Gottes und durch die Belehrung des Heiligen Geistes können wir diese Sicht bekommen, dass wir in einem Prozess sind. Und dieser Prozess ist noch nicht abgeschlossen. Wir müssen diesen Prozess der Wiederherstellung verstehen und verstehen, wie läuft er ab, wie geht er voran und was wird am Ende dann da sein. Wir brauchen diese Sicht, die Gott hat. Lass uns einmal Apostelgeschichte lesen. Dort wird genau beschrieben, wann Jesus wiederkommt. Jesus bleibt im Himmel, Apostelgeschichte 3, Vers 21, bis zu den Zeiten der Wiederherstellung aller Dinge, von denen Gott durch den Mund seiner heiligen Propheten von jeher geredet hat. Jesus wird nicht wiederkommen, bis die ganze Wiederherstellung vollendet ist. Manche Leute, besonders Evangelisten, benutzen das irgendwie und sagen, Jesus kann heute wiederkommen, heute Abend, vielleicht bevor du zu Hause bist, bist du bereit. Das klingt irgendwie gut, aber das ist nicht, wie die Bibel argumentiert. Das ist nicht, was die Bibel sagt. Ich sage euch, Jesus wird nicht heute Abend wiederkommen und auch nicht morgen früh. Und auch nicht nächste Woche. Es ist noch eine Reihe von Arbeit zu tun. Jesus wird wiederkommen, wenn die Wiederherstellung vollendet ist. Die Wiederherstellung von was? Die Wiederherstellung von Gottes herrlicher, siegreicher, geeinter Gemeinde, die völlig auf ihn ausgerichtet ist und die in keinerlei Verbindung mehr steht im Sinne von Hilfekohle vom Geist dieser Welt. Der Grund für Niederlage, für Schwäche, für so geringe übernatürliche Bestätigung vom Himmel auf das Volk Gottes heute liegt einzig und allein in unserer stillschweigenden Kooperation mit dem Geist dieser Welt. Der Geist der Welt bestimmt das Volk Gottes in der Verkündigung, in der Art, wie Gemeinde geleitet wird, Management statt Abhängigkeit vom Heiligen Geist, humanistische Psychologie in der Seelsorge, liberale seichte Theologie von den Kanzeln, so viele Bereiche, wo der Geist der Welt einfach hineingekommen ist, hineingelassen wurde in die Gemeinde. Und dann zur Vorstellung, wofür ist das Evangelium überhaupt da? All das muss ganz neu auf den Prüfstand und all das muss einmal neu überdacht werden. Was hat Gott wirklich gesagt und worum geht es ihm? Und wenn wir nicht mit seinen Zielen übereinstimmen, wenn wir nicht für das arbeiten, wofür er arbeitet, warum soll er uns unterstützen? Warum sollte er das tun? Wir können zwei miteinander gehen, sie seien denn einig zuvor. Amos 3, Vers 3. Wir können zwei miteinander gehen, sie seien denn einig zuvor. Wir müssen einig werden mit Gott. Und wir müssen noch einmal ganz von vorne anfangen und fragen, warum bin ich hier? Warum gibt es Gemeinde? Was ist das Ziel von Gemeinde? Wie soll Gemeinde aussehen? Worum geht es überhaupt? Was will Gott da tun? Und diese Schriftstelle redet von einer Wiederherstellung. Da sollen Dinge wiederhergestellt werden. Gehen wir mal zu Epheser Kapitel 5, Vers 25. Und hier zeigt uns Paulus seine Vision, die er vom Herrn bekommen hat, seine Sichtweise von Gemeinde. Was passiert mit der Gemeinde? Und wie verändert sie sich? Epheser 5, 25, ihr Männer, liebt eure Frauen, wie auch der Christus die Gemeinde geliebt und sich selbst für sie hingegeben hat, um sie zu heiligen, sie reinigend durch das Wasserbad im Wort, damit er, Jesus Christus, die Gemeinde sich selbst verherrlicht darstellte, die nicht Flecken oder Runzel oder etwas dergleichen habe, sondern dass sie heilig und tadellos sei. Das ist der Grund, warum Jesus gesagt hat, betet so, geheiligt werde dein Name. Die Gemeinde soll etwas sein, was den Namen Gottes groß macht, was den Namen Gottes repräsentiert, durch das der Name Gottes geheiligt wird. So wie auch durch Sünde und Weltlichkeit der Name Gottes in den Schmutz gezogen werden kann, wie Anlass gegeben werden kann für die Feinde zur Lästerung, so kann auch die Gemeinde durch ein Leben in Klarheit unter der Disziplin des Heiligen Geistes dazu da sein, Gottes Ruhm zu vermehren, Gott groß zu machen, ihn zu verherrlichen, zu zeigen durch ihre Existenz, durch ihre Art und Weise, er ist überaus herrlich und unvergleichlich und einzigartig und lobens- und rühmenswert. Das ist das Ziel der Gemeinde. Dafür sind wir da. Gemeinde ist nicht dazu da, dass deine Nöten gedient wird. Gemeinde ist dazu da, dass wir zusammen Gott groß machen, Gott verherrlichen. Das geht weit über Lobpreis hinaus. Das hat was mit unseren Beziehungen zu tun. Das hat etwas mit unseren Werten zu tun. Das hat etwas mit unserem Lebenskonzept zu tun. Und so weiter und so weiter. So, da ist ein Ziel. Die Gemeinde soll verändert werden. Sie soll gereinigt werden. Alle Flecken und Runzeln. Alles soll weg. Sie soll tadellos werden. Halleluja. Halleluja. Sie soll wirklich abgesondert sein und soll sich abhängig machen von ihm und nicht mehr in menschlicher Weisheit versuchen, die Welt zu gebrauchen, um das Reich Gottes zu bauen. Wenn du fragst, ja, welche Gemeinde würde das tun? Welche Gemeinde gebraucht die Welt, um das Reich Gottes zu bauen? Möge der Herr deine Augen öffnen. Dann wirst du sehen. Vor einigen Jahren ist eine tragische Geschichte passiert in Deutschland, die niemand oder fast niemand beweint hat und darüber getrauert hat. Es gab einen evangelikalen Kongress für junge Leute, einen Jugendkongress, wo tausende von jungen Leuten gekommen sind. Und in diesem großen Programm von verschiedenen Seminaren und Workshops und Versammlungen, die da angeboten wurden, gab es ein Seminar, das Hilfe geben sollte für homosexuell orientierte Menschen, wie sie aussteigen können. Es war nicht ein Seminar, das die Homosexuelle verteufeln würde, was sie schlecht machen würde, sondern es war ein Hilfsangebot für Menschen, die so veranlagt sind, die so leben, so fühlen und so denken, aber darunter leiden, wie sie herauskommen können. Welche praktischen Möglichkeiten es gibt, diesen Lebensstil wirklich hinter sich zu lassen und in die Bestimmung Gottes hineinzukommen. Das war das Thema dieses Seminars. Und einflussreiche Kreise, eine politische Partei, hat sich mächtig darüber aufgeregt, weil die Idee, Homosexuelle könnten diesen Lebensstil verlassen, ist für sie etwas Unglaubliches. Etwas, weil für sie ist das Natur gegeben, am liebsten sogar in den Genen verankert, was aber bis heute nicht bewiesen ist. Ja? Aber es ist unveränderlich. Es ist einfach so, und deswegen, wenn die Christen kommen und jetzt ein Angebot machen, das steht ihrer Ideologie total entgegen. Und sie haben alles unternommen, um diesen Workshop zu torpedieren. Und schlussendlich haben sie den Hebel angesetzt bei den Finanzen. Von der Bundesregierung sollte, ich weiß nicht, ein lächerlicher Betrag von 100.000 Euro gegeben werden, um diesen Kongress mitzufinanzieren. Der hat sicherlich viel, viel mehr gekostet, aber 100.000 wollte die Bundesregierung geben, um diesen Kongress mit zu unterstützen und damit zu zeigen, wir sind damit einverstanden oder wir stehen dahinter. Und der politische Druck ist so weit gewesen, dass die Frage war, also entweder ihr zieht dieses Seminar zurück, ihr streicht dieses Seminar von eurem Kongressangebot oder die Gelder werden nicht ausgezahlt. Und weißt du, wofür die Christen sich entschieden haben? Für 100.000 Euro haben sie die Wahrheit verkauft und haben diesen Workshop, dieses Angebot aus ihrem Programm gestrichen. Für 100.000 Euro. Da wären genug Geschäftsleute gewesen, die im Nu diese Summe zusammengelegt hätten. Im Nu. Das war auch kein Problem gewesen. Was sind 100.000 Leute? 100.000 Euro, wenn da Tausende, ich weiß nicht, 10.000, wie viele Christen da sind, ein paar Geschäftsleute und die Sache ist finanziert. Das ist überhaupt kein Thema. Aber sie haben es vorgezogen, sich diesem Druck zu beugen, der öffentlichen Meinung, der Political Correctness zu beugen. Für 100.000 Euro. Sie haben auf dieses Seminar verzichtet und die 100.000 Euro kassiert. Das ist ein Beispiel von vielen, vielen, vielen Dingen auf größerer und kleinerer Ebene, die andauernd passieren, wo wir uns anbiedern und wo wir meinen, wir brauchen die Hilfe der Welt, um dann die Welt Gottes mit Gott zu konfrontieren. Das kann nicht funktionieren. Das Reich Gottes wird nicht gebaut mit Dingen aus dieser Welt. Es ist total göttlich, es kommt von oben. Es muss mit Weisheit von Gott gebaut werden und nicht mit Weisheit von dieser Welt. Und viele Gläubige haben einen Glauben, so wie Paulus das befürchtet, der sich gründet auf Menschenweisheit. Nicht auf die Kraft Gottes, sondern gründet sich auf die Menschenweisheit. Und das ist, warum sie so wankelmütig sind. Das ist, warum sie so den Modeströmungen hinterherlaufen und versuchen, sich anzupassen. Das ist, warum sie andauernd Kompromisse machen. So, wenn diese Wiederherstellung geschieht, das Licht Gottes wird scheinen, wir werden Gottes Wesen erkennen, wir werden seine Methoden, seine Arbeitsweisen erkennen, wir werden sehen, hier haben wir versucht, mit Mitteln der Welt das Reich Gottes zu bauen. Und das kann ja gar nicht funktionieren. Das kann Gott auch nicht segnen. Und das hat er auch nicht gesegnet. Und wir werden unsere Arbeitsweise, unsere Denkweise verändern. So dieser Prozess der Wiederherstellung bis zu diesem Ziel einer siegreichen Gemeinde wird voranschreiten. Die Bibel redet davon, dass am Ende der Tage Heilige siegreich sein werden. Offenbarung 12, Vers 11. Sie haben Satan überwunden. Was haben sie überwunden? Seine Anklage. Die mächtigste Waffe des Teufels, jetzt schon, und es wird noch viel, viel mehr zunehmen, ist Anklage. Anklage. Ihr wollt die Liebe Gottes verkörpern, ihr seid ja lieblos, ihr seid hart, ihr seid unmenschlich. Ihr vertretet Werte, die sind nicht realistisch. Die gibt es überhaupt nicht, die kann man nicht leben. Ihr überfordert die Leute, ihr seid total herzlos und ihr verurteilt. Ein Strom von Anklage ergießt sich aus dem Maul Satans und seiner Helfershelfer, den Medien. Viele, viele einflussreiche Stimmen. Und dieser Strom wird immer mehr zunehmen. Und hier sehen wir, sie sind nicht bedrückt geworden, sie haben sich nicht zurückgezogen, sie haben nicht gesagt, die Übermacht ist zu stark, was sind wir wenige, was können wir ausrichten, wir müssen jetzt eine Weile uns zurückziehen, unsere Strategie überlegen. Nein, sie waren immer noch in der Offensive. Sie haben Satan überwunden durch das Lammesblut, das Wort ihres Zeugnisses und haben ihr Leben nicht geliebt bis in den Tod. Halleluja. Das ist die Endzeitgemeinde. Warum hat sie Kraft zu überwinden? Weil sie nicht an dieser Welt hängt, weil sie nicht an ihrem Leben hängt, weil ihr Ziel nicht zu überleben ist, ihr Ziel ist nicht durchzukommen, ihr Ziel ist nicht irgendwie es zu schaffen, sondern ihr Ziel ist, Jesus zu verherrlichen. Und sie haben ihre ganze Theologie verändert und sie haben verstanden, man kann Jesus sogar durch die Art und Weise, wie man stirbt, verherrlichen. Paulus sagt, dass Gott verherrlicht werden möge durch sein Leben oder durch seinen Tod. Dieser Aspekt, dass durch die Art, wie man stirbt, Gott verherrlicht werden kann, ist fast vollständig aus dem westlichen Konzept der westlichen Welt verschwunden. Wir haben nicht diese Sicht, wo wir sagen, ein Märtyrer, der bis zum letzten Moment Gott die Treue gehalten hat. Was für ein Sieg über den Teufel. Was für ein Triumph. Was für eine Demütigung über die Mächte der Finsternis. Was für ein Beweis, dass die Kraft der Auferstehung wirklich real ist. Wir haben das nicht. Und wir müssen unsere Sichtweise, unsere Denkweise ändern. Und das Wort Gottes ist total klar, dass es sehr viel Bedrängnis geben wird und dass sehr, sehr viele Menschen um ihres Glaubens willen ihr Leben lassen werden. Aber bitte denkt das nicht in einer normalen, sentimentalen Art und Weise, ach, die armen Menschen, sondern die sind würdig geachtet. Würdig geachtet, die sind ausgezeichnet, die haben eine besondere Ehrenposition und sie dürfen auf eine Art und Weise Gott verherrlichen, die lauter spricht als alle Propaganda. Sie haben Satan überwunden durch das Lammesblut, das Wort ihres Zeugnisses und haben ihr Leben nicht geliebt bis in den Tod. Eins der Merkmale, oder vielleicht das grundlegendste Merkmal der herrlichen Gemeinde am Ende der Tage, wird sein, sie liebt Jesus mehr als das eigene Leben. Sie lässt sich nicht einschüchtern von der Perspektive, wenn ihr so weitermacht, dann geben wir euch steuerliche Belastungen. Wenn ihr so weitermacht, dann nehmen wir euch euren Privatbesitz. Wenn ihr so weitermacht, stecken wir euch ins Gefängnis. Wenn ihr so weitermacht, kommt ihr ins Konzentrationslager oder wir bringen uns um. Die Gemeinde ist nicht erpressbar, weil sie nicht an ihrem Leben hängt. Der Triumph der ersten Gemeinde ist diese gewaltige Liebe zu Jesus. Was konnte dieses grausame römische Imperium machen mit Leuten, die nicht an ihrem Leben hängen? Sie konnten nichts tun gegen diese Leute. Sie konnten nichts tun. Sie haben Spektakel veranstaltet, so wie heute Samstagabend Krimi, das war damals in der Arena, Christenabschlag. Und Menschen sind dort hingegangen, weil sie noch kein Fernsehen hatten. Das war ja Feierabendprogramm. Komm, wir gehen wieder ein bisschen entspannt. Wir schauen wieder, wie die Christen den Löwen vorgeworfen werden oder sonst irgendwie umgebracht und gemartert werden. Da gehen die hin, die Leute, zum Abendprogramm, zur Entspannung, nach Feierabend. Und Menschen, die mit Glauben nichts zu tun haben, haben gesehen, wie Christen sterben. Und sind von den Zuschauerinnen aufgestiegen, da oben gegangen und gesagt, an diesen Jesus glaube ich jetzt auch. Haben sich dort unten hingestellt und gesagt, wir sind bereit, den nächsten zu sein. In einem Augenblick solch eine Transformation. Wir können uns das nicht vorstellen. Aber die Art und Weise, wie jemand stirbt, hat eine enorme Kraft auf das Gemüt, auf die innere Einstellung von Menschen. Und die Grundlage des Überwindens, des Siegreichseins, wird sein, Jesus mehr zu lieben als das eigene Leben. Und wenn wir das uns so auf uns wirken lassen, dann müssen wir nicht lange forschen und uns prüfen. Wir können schnell sagen, niemand von uns hat diese Gesinnung. Niemand von uns hat diese Radikalität. Niemand von uns hat diese Liebe. Aber das weiß Gott und er verdammt uns nicht. Er sagt aber, siehst du, dass das goldene, glorreiche Ziel des Glaubens ist? Eine Liebe zu deinem Retter. Eine Liebe zu deinem Gott, die alles, was diese Erde zu bieten hat, übersteigt. Und dass das das Allerhöchste ist, das Allerwichtigste ist. Siehst du das als ein Ziel an des Erstrebenswertes und sagst, es gibt keine höhere Art, Gott zu verherrlichen und ihn zu lieben, als dass man ihn mehr liebt als das eigene Leben. Und sagen wir dann, Gott, wirke das in mir. Wirke diese Gesinnung in mir. So, wir wollen niemals zulassen, dass unser halbgarer Zustand, unser Verwurzeltsein in den Dingen der Welt, unsere falschen Werte und so weiter, wenn wir konfrontiert werden mit dem Wort Gottes, dass wir verdammt sind. Niemals. Weil Gott verdammt uns nicht. Gott hat schon lange, bevor wir Entdeckungen über unsere Seichtigkeit, unsere Flachheit, unsere Weltlichkeit, unsere Halbherzigkeit, lange bevor wir das entdecken, hat es Gott schon gesehen und hat seine Gnade noch nicht zurückgezogen und hat gesagt, willst du tiefer gehen? Willst du mich mehr kennen? Willst du mich mehr lieben? Willst du da hineingenommen werden in diese Liebe für den Sohn, die alles übersteigt? Das ist die Frage. Nicht, welchen Zustand haben wir jetzt, sondern wo wollen wir hin? Und wollen wir dahin, wo Gott uns haben will? Sehen wir, was für eine Herrlichkeit das ist, dass Menschen Jesus mehr lieben als ihr eigenes Leben. Und alles hingegeben haben, alles losgelassen haben, an nichts festhalten. Was heute in weiten Teilen der Christenheit und besonders der pfingstlich-charismatischen Christenheit passiert, wir versuchen das ganze Thema Märtyrertum auszublenden, zu ignorieren, zu übergehen, als wenn es das nicht gäbe. Ein Blick auf die Büchertische von irgendwelchen Gemeinden, pfingstlich-charismatischer Verlöhung. Und du kannst lange suchen, bis du etwas über Märtyrer findest. Du kannst lange suchen, bis du etwas darüber findest. Und wir halten dieses Thema von uns fern. Wir beschäftigen uns nicht damit, weil wir diese Idee haben. Natürlich, das würde niemand sagen, das ist doch Irrsinn. Wenn wir uns nicht damit beschäftigen, dann geht das vielleicht irgendwie weg. Dann löst sich das irgendwie auf oder dann sind wir nicht mehr konfrontiert damit. Ihr Lieben, die Umstände oder die Realität spricht eine andere Sprache. Die Zahl der Länder, in der Menschen für ihren Glauben leiden müssen, nimmt ständig zu. Nimmt ständig zu. versucht, diese Naivität zu sagen, nur weil wir eine Verfassung haben, weil wir uns demokratisch nennen, deswegen würde hier niemals der Tag kommen, wo wir für unseren Glauben bezahlen müssen. Wo kommt das her? Nicht aus dem Wort Gottes, weil das Wort Gottes sagt, alle, die gottselig leben wollen, müssen Verfolgung leiden. Da gibt es unterschiedliche Formen der Verfolgung. Aber ich glaube, der Grund, warum sie uns bis jetzt so in Ruhe lassen, weil wir so harmlos sind, weil wir so angepasst sind, weil wir ihnen so gleich sind, weil wir sie nicht herausfordern, weil wir nicht sagen, was das Wort Gottes sagt, was wir ihnen zu sagen haben. Weil wir uns nicht einmischen, weil wir unseren Mund halten, weil wir uns wegducken und weil wir hoffen irgendwie, das geht alles irgendwie an uns vorüber. Alle, die gottselig leben wollen, müssen Verfolgung leiden. Und ein Glaube ohne Verfolgung ist kein Glaube nach biblischem Standard. Und deswegen ist es notwendig, dass wir aufhören zu verdrängen, aufhören wegzugucken, aufhören irgendwie so zu tun, als wenn das nichts mit uns und unserer Zukunft zu tun hat. Es wird mit uns zu tun haben. Jesus hat verheißen, er wird gehasst werden von allen Nationen. Gehasst werden. Und je mehr wir Gott kennenlernen und ihn repräsentieren und seine Botschaft an diese Welt richten, umso mehr wird die Welt auch reagieren. Weil die Welt voller Hass ist gegen Gott. Das, was aus den Medien kommt, was aus den Talkshows kommt, was aus dem Gerede der Menschen kommt, wenn es um biblische Werte geht, es spricht alles eine Sprache. Wir wollen nicht, dass dieser über uns herrsche. Wie Jesus das in diesem Gleichnis gemacht hat. Ein Reicher geht über Land und er wird zurückkommen und ein Königreich empfangen. Und dann laufen die Leute hinterher, schicken Boote und sagen, wir wollen nicht, dass er über uns herrscht. Er soll nicht zurückkommen. Die Menschheit ist in Aufstand gegen die Herrschaft Gottes. Diese Rebellion ist die treibende Kraft und die eigentliche Begründung hinter der ganzen homosexuellen Bewegung. Hinter dem ganzen Gender Mainstream ist diese eine Idee, wir sind selber Gott. Wir bestimmen selber. Wir brauchen nicht, dass irgendjemand uns Vorgaben gibt, dass irgendjemand sagt, so muss das sein und so ist die Ordnung und so ist richtig und so ist verkehrt. Wir sind frei. Wir wollen nicht, dass dieser über uns herrscht. Wenn du mit dem Heiligen Geist zusammen und dem Wort Gottes zusammen die Diskussionen und die Dinge in unserer Kultur wahrnimmst, dann siehst du, das ist genau das, was das Wort Gottes sagt. Die Könige, die Mächtigen kommen zusammen und sie beraten. Und da ist diese Rebellion in dem Herzen. Wir wollen nicht, dass diese über uns herrscht. Lass uns zerreißen, ihre Bande. Sie wollen das Wort Gottes, das ist ja die Ordnung Gottes. Sie wollen die Worte Gottes verbannen aus der Kultur. Das ist der Hintergrund. Sie wollen, dass niemand mehr erinnert daran. Es gibt einen Gott, vor dem wir Rechenschaft geben müssen. Vor allen Dingen einen Gott des Gerichtes. Ein Gott, der uns einmal zur Verantwortung zieht. Ein Gott, der Liebe, davon können die Kirchen reden ohne Ende. Da klatschen alle Beifall, kein Problem. Aber ein Gott, dem wir Rechenschaft geben müssen, vor dem wir einmal stehen müssen, der unser Leben bewertet, nicht nach unserem Maßstäben, sondern nach seinem Maßstäben. Einen solchen Gott will niemand haben. Und die Realität Gottes wird ausgeblendet aus unserer Gesellschaft. Genau das, was Psalm 2 sagt, die Könige kommen zusammen, lasst uns von uns werfen und zerreißen ihre Bande. Und nicht nur wird dieser Hass auf Gott und alles Göttliche immer mehr zunehmen, sondern genauso im Volke Gottes, im heiligen Überrest, wird die Liebe zu Jesus und zu seinen Ordnungen, zu seinen Werten immer mehr zunehmen. Und es gibt einen unausweichlichen Konflikt. Und er wird vordergründig damit enden, dass die Gemeinde sehr, sehr, sehr massiv verfolgt wird, dass sogar viele massive Beeinträchtigungen erleben müssen, dass viele ihr Leben lassen. Aber das ist nicht das Ende des Konfliktes. Das Ende des Konfliktes ist, dass durch die Hingabe der Gläubigen, durch ihr Festhalten an den Wahrheiten der Bibel, die Macht der Finsternis, der Geist der Lüge überwunden wird und Jesus wiederkommt. Das ist das Ende. Und darauf müssen wir schauen. So lasst uns einmal vor Augen halten, wo kommen wir her? Was ist der Plan Gottes? Was heißt Wiederherstellung? Wenn wir in die Apostelgeschichte schauen, dann sehen wir, dass es einen gewaltigen Staat gab, der fast nicht zu überbieten war. An Kraft, an Klarheit, an Konfrontation der Finsternis. Aber wenn du Kirchengeschichte weißt, schon im 2., dann noch mehr im 3. und dann spätestens im 4. Jahrhundert ging das alles den Bach runter. Warum? Nicht, weil Gott sich zurückgezogen hat, nicht, weil die Zeit der Wunder vorbei war, sondern weil die Gemeinde aus einer verfolgten Gemeinde zu einer verfolgenden Gemeinde wurde. Weil sie sich schuldig gemacht hat, weil sie mitgemacht hat im politischen Machtspiel, weil sie den Staat gebraucht hat, um eine Sicherheit zu bekommen. Und weil sie auf weltliche Dinge gesetzt hat und dann immer mehr sich geöffnet hat für Dinge, die nie von Gott waren und die nie in der Gemeinde hätten Platz nehmen sollen. Und das ging runter und runter und runter. Die Gegenwart Gottes und die Erweise seiner Macht nahmen immer mehr ab. Und statt Hingabe an Jesus und Leidenschaft im Heiligen Geist gab es leblose, tote Rituale bis hin zu diesem furchtbaren Punkt, was wir mit Recht nennen, das finstere Mittelalter. Warum war das Mittelalter finster? Weil kein Licht mehr da war. Weil keine Erkenntnis Gottes und seines Wesens und seines Heils da war. Wir können uns das heute gar nicht vorstellen, was für ein Zustand das gewesen ist. Das heilige Wort Gottes wurde den Bauern auf Lateinisch gepredigt. Kein Wunder, dass da keiner ermutigt und Halleluja, wow, jetzt bin ich aufgestellt, wie die Schweizer sagen würden, aus dem Gottesdienst rausgegangen ist. Weil sie nichts verstanden haben. Weil der Klerus gesagt hat, das Wort Gottes ist so heilig, das können wir doch nicht in die Hände der Bauern geben. Was machen die denn damit? Das kann doch nicht sein. Sünde, Sündenerlass wurde gegen Geld verkauft. Und die wenigen, die die Wahrheit noch hochgehalten haben, vorhin haben wir den Namen Johannes schon gehört, die wurden verbrannt als Ketzer. Und der Klerus hat den Saus und Braus gelebt und die Menschen ausgebeutet und ausgenutzt. Da war kein Glaube, da war keine Herrlichkeit, da war keine Gegenwart Gottes. Das waren nur tote Rituale, die niemandem etwas gebracht haben. Wir können uns das nicht mehr vorstellen. Heute haben wir ein bisschen Gott angebetet und der Heilige Geist kam und wir spüren etwas von dieser Himmelsluft, von dieser Klarheit, von dieser Reinheit. Nichts davon war da. Nichts. Gepredigt auf Lateinisch, gesungen irgendwelche traurigen Gesänge, die kein Mensch verstanden hat, voller Unglaube und voller Dinge, die mit der Bibel nicht übereinstimmen. Da war nichts da. Gott war nicht da in den Gottesdiensten. Er hat es vorgezogen, nichts kommen. Weil sie ihn nicht wirklich geehrt haben. Wie Jesus gesagt hat, dieses Volk ehrt mich mit den Lippen, aber ihr Herz ist ferne von mir. Es war nur ein lebloses, religiöses Ritual. Und die am wenigsten daran geglaubt haben, waren die Pfaffen. Die am wenigsten das ernst genommen haben, ist der Klerus selber gewesen, die in furchtbaren, unbeschreiblichen Zuständen gelebt haben. Und in dieser Dunkelheit, wo man sagt, die Kirche ist erledigt, das war's. Fing glorreich an und dann ging es immer weiter bergab bis zum Nullpunkt. Da kam das Licht Gottes. Das Licht schien wieder neu und beendete das finstere Mittelalter. Und Menschen bekamen Offenbarung über so grundlegende Dinge, die alles umgekrempelt haben. Der Gerechte wird das Glauben leben. Gott braucht nicht meine frommen Taten. Gott braucht nicht mein Geld. Gott braucht nicht meine Rituale und Gottesdienstbesuche und all diese Dinge. Gott braucht mein Herz. Und nicht meine Taten sind die Grundlage von Annahme, sondern das, was er getan hat in Jesus Christus. Der Gerechte wird aus Glauben leben. Und diese eine Wahrheit, eingeschlagen wie ein Blitz in Europa, und hat innerhalb von Jahrzehnten die Landschaft in Europa dramatisch verändert. Aber das war erst der Anfang. Das war erst der Anfang. Und von da ging es weiter. Nicht immer geradlinig. Meistens 3 Schritte vor und 2,5 zurück. Aber langfristig kann man sehen, die Wahrheit hat eine Eigenschaft. Sie lässt sich nicht aufhalten. Was haben die Teufel gesagt? Die Wahrheit ist untödlich. Die Wahrheit ist untödlich. für diese Wahrheit, dass Jesus der Herr ist, und dass er der Herr der Gemeinde ist, dass die Gemeinde keine politische Unterstützung und Rückendeckung braucht und dass die Gemeinde aus Neubekehrten besteht und aus nicht mit wasserbesprengten Babys für diese Wahrheit auch viele erleben lassen. Und es sah lange Zeit so aus, als wenn diese Bewegung sich niemals durchsetzen würde. Aber heute ist es an vielen, vielen Stellen Standard. Noch nicht an allen Stellen. Es gibt immer noch Leute, die glauben an die Wasserbesprengung und glauben an diese Praktiken und diese heiligen Sakramente und all diese Dinge. Aber es gibt viele, viele, die das nicht gesehen haben und die herausgekommen sind. Und das hat das Antlitz der Gemeinde verändert. Nur dieser Prozess ist noch nicht zu Ende. Dieser Prozess geht weiter. Und jedes Mal, wenn eine neue Wahrheit kommt, kommt mehr Licht und kommt Verständnis und kommt auch wieder Widerstand und Aufstand und Unterdrückung und die Gegenreaktion und so weiter. Aber insgesamt, es geht vorwärts. Es geht vorwärts. Halleluja, wir singen heute Abend nicht Lieder, die wir nicht verstehen, aus Liederbüchern, sondern wir schauen auf zum lebendigen Gott, wir heben unsere Hände und siehe da, er kommt und er manifestiert sich. Sondern das gab es früher nicht. Es ist neu. Es ist wunderbar. Und viele, viele andere Dinge einfach werden folgen. Viele andere Wahrheiten werden folgen und jede Wahrheit wird die Gemeinde nach vorne bringen. Jede Wahrheit wird wieder Veränderung bringen und wird unser Verständnis, was ist Christsein und was ist Gemeinde, verändern. Und jede neue Wahrheit wird bekämpft werden. Das Wort Gottes ist so klar über wie Gott möchte, dass Gemeinden aussehen und wie Gemeinden geleitet werden. Vielleicht 95% oder mehr aller pfingstlich charismatischen Christen glauben immer noch an die One-Man-Show, an den Pastor. Wie wollen das nirgends? Und Wort Gottes ist das genau das Gegenteil. Ich glaube, da haben wir ältesten Teams. Und wo immer man in einem Pastorenkreis mal das so fallen lässt, ihr lieben Brüder, habt ihr schon mal darüber nachgedacht, dass das, was ihr macht, überhaupt nicht in der Bibel vorkommt? Da gibt es einen Aufstand, wie kannst du das sagen? Das haben wir immer so gemacht und das ist richtig und so weiter und so weiter. Aber längst gibt es Gemeinden und Menschen, die diese Wahrheit ergriffen haben und die etwas Neues bauen, was sehr viel mehr von Gott hat, sehr viel mehr Leben hat, sehr viel mehr Ausgewogenheit hat, sehr viel mehr Schutz hat und so weiter. Und diese Wahrheit wird sich nicht aufhalten lassen. Und in wenigen, weiß ich nicht, 10, 15, 20 Jahren, wir schauen zurück und sagen, kannst du dir vorstellen, die haben früher mal geglaubt, dass ein Pastor muss eine Gemeinde leiten. Sag ich, ja, wie kann das sein? Die haben doch die Bibel gehabt damals. Damals. Die haben doch die Bibel gehabt, da steht jetzt alles drin. Die Bibel zu haben ist eine Sache, aber den Heiligen Geist zu haben und die Bereitschaft zu haben, sich ihm unterzuordnen für die Wahrheiten, die er offenbart, einen Preis zu zahlen, ist eine andere Sache. Das ist eine andere Sache. Gottes Prozess der Wiederherstellung wird weitergehen. Und es gibt noch vieles zu entdecken. Und je mehr wir diesen Prozess verstehen, aus dem Wort Gottes und dafür beten, umso mehr machen wir Bahn für neue Entdeckung, für neue Eroberungen. Und es wird nicht mehr lange dauern und die Christenheit wird in einem solchen Chaos sein, in einem solchen Durcheinander, in solch einer Hilflosigkeit, dass es dann, ja, wo ist die Antwort? Wie kann wieder Ordnung in das Volk Gottes kommen? Jeder macht, was er will, jeder läuft seinen eigenen Weg nach, jeder macht irgendwelche neuen Theologien und irgendwelche Lehren. Wann kommt hier mal Ordnung in diesen Sackstall? Und wir entdecken, was wir nicht haben und was sie damals hatten, war der Dienst der Apostel. Und die Gemeinden werden anfangen zu beten, sagen, Gott, stell wieder her. Stell wieder her, was verloren gegangen ist. Stell wieder her das Amt der Apostel, die Grundlage legen, die lehrmäßige Grundlage in der Gemeinde. Und nicht nur die Grundlage legen und dann in Urlaub gehen, sondern dann dafür sorgen, dass auf dieser Grundlage gebaut wird. Apostolischer Dienst, der eine geistliche Aufsicht, nicht im Sinne von Gefängniswärter, sondern im Sinne von Freunden und von Helfern, eine Aufsicht anbietet und ausführt für die lokalen Ältesten. Und wenn die dummes Zeug machen oder wenn es Konflikte gibt zwischen der Gemeinde und den Ältesten, dann kommt der apostolische Dienst und erklärt diese Dinge wieder. Das ist, was wir brauchen. Und das wird kommen. Und die Gläubigen werden sagen, wer hilft uns aus diesem Durcheinander? Jeder macht ja, was er will. Und wir entdecken, wir brauchen den Dienst der Apostel. Und wir schreien danach: Gott, vergib uns unsere Ignoranz, dass wir gedacht haben, wir können eine neutestamentliche Gemeinde bauen, ohne das Fundament der Apostel. Hilf uns. Was müssen wir tun? Wie müssen unsere Versammlungen sein, unsere Beziehungen sein, miteinander, dass Menschen, die eine Berufung haben zu einem apostolischen Dienst, dass sie eine Chance haben, aufzuwachsen und nicht immer kastriert zu werden, bevor es an der Zeit ist, dass sie in ihren Dienst kommen. Hilf uns, zu verstehen, was es braucht. Was ist das Apostolische? Wie sieht das aus? Wie kann das gefördert werden? Wie muss eine Gemeinde aussehen, in der Menschen eine Chance haben, aufzuwachsen und hineinzukommen in diese Berufung? Viele, viele Fragen sind da. Und Gott wird sie alle beantworten. Und jede neue Etappe, jede neue Wahrheit und jeder neue Dienst, der etabliert wird, wird die Gemeinde vorwärts bringen. Und eine große, große Hilfe ist, wenn wir die Herrlichkeit und die Kraft der ersten Gemeinde anschauen. Warum haben wir so ausführlich berichtet in der Apostelgeschichte und dann auch in indirekter Weise in den Briefen von der ersten Gemeinde? Dass wir ein klares Bild hatten. Das war normal, das kann Gott. Und wenn er das einmal konnte, dann kann er das immer noch. Weil seine Kraft sich nicht verändert hat, weil sein Plan sich nicht geändert hat, er wird immer noch eine herrliche, siegreiche, teufelerschreckende, tyrannisierende Gemeinde haben. Wo die Ungläubigen sagen, guck dir mal, wie die sich lieben. Wo Gunst da ist, bei vielen, vielen Menschen, die gar nicht länger gläubig sind, aber weil sie sehen, wie wir mit Gott leben. Das ist normal. Das will Gott wirken. Das will Gott tun. Und so können wir hineinschauen in Apostelgeschichte, in die Briefe und einmal fragen, was hatten die damals, was wir heute nicht mehr haben? Und du wirst viele, viele Dinge finden und sagen, hoch, haben wir ganz vergessen. Ist uns gar nicht mehr irgendwie geläufig, dass sie so etwas hatten, so eine Herrlichkeit. Ja. Sie haben eine Kraft des Wortes zum Beispiel gehabt, das gepredigt werden konnte im Heiligen Geist, das Herzen durchbohrt werden könnte. Wie viele Gebetsversammlungen hast du in den letzten 2 Jahren besucht, wo gebetet wurde, dass die Schärfe des Schwertes wiederhergestellt wird? Wir beten für solche Dinge nicht, weil wir denken, oh nee, dann laufen die Leute weg, das ist doch nicht populär, wer soll denn da kommen? Also lass uns lieber nett sein, lass uns lieb sein und zeigen, dass wir gar nicht so extrem sind. Ihr Lieben, wir sind viel extremer, als wir gedacht haben. Und es ist eine verrückte Idee, die der Teufel uns gegeben hat, wenn wir sagen, was wirklich Jesus gepredigt hat, was die Apostel predigen, dann kommt doch keiner mehr. Doch. Und zwar die Richtigen werden kommen. Die Richtigen werden kommen. Und viele, die heute halbherzige Mitläufer sind, werden weglaufen. Aber es werden Menschen kommen. Was für eine Weisheit hat der Teufel der Gemeinde untergejubelt. Wenn wir das Kreuz predigen, wenn wir Nachfolge predigen, wie die Apostel das gepredigt haben, wie Jesus das gepredigt hat, das ist nicht attraktiv, das kommt nicht an. Und wir müssen ja heute relevant sein. Das ist so das große Stichwort. Die Gemeinde muss relevant sein. Ja, für wen muss die Gemeinde relevant sein? Zuerst einmal für Gott. Und dann für den Teufel. Und dann für die Welt. Wenn sie für Gott relevant ist, wenn sie für den Teufel von Bedeutung ist, wenn der Teufel das Fürchten wiederkommt. Oh nein, heute ist Sonntag. Die kommen wieder zusammen. Die werden wieder beten, diese furchtbaren Gebete. Dein Reich komme. Wille Gottes geschehen. Die werden wieder unser Reich Schaden zufügen. Wie von Paulus. Ja. Da sagt dieser Dämon, Paulus kenne ich. Respekt in der Unterwelt gegenüber den Männern Gottes. Wow. Heute versuchen wir mit Papieren, mit Dokumenten, mit Urkunden, mit Universitätsabschlüssen Menschen zu beeindrucken. Hast du mal gesehen, wie die Einstellung von Paulus gegenüber Abschlüssen war, Universitätsangehörige, das braucht ihr alle. Alle Ältesten müssen sehen, auf dem zweiten Bildungsweg, ihr müsst noch nachholen und ihr müsst Universitätsabschlüsse bekommen, damit ihr relevant seid in der Gesellschaft. Warum hat Paulus solche Sachen nicht erzählt? Weil er das verachtet hat. Er selber hatte Abschlüsse gehabt, Dokumente, Urkunden und Auszeichnungen. Und was hat er gesagt, als ich Jesus gefunden habe? Ich habe das für Dreck geachtet. Hat er gesagt, das wird mir helfen, Eingang in der theologischen Welt zu bekommen. Das öffnet mir die Tür. Er sagt, das habe ich für Dreck geachtet. Heute Universitätsabschlüsse, das muss sein. Wir haben Leute, die in Dienst gehen und schreiben mir und sagen, ja, sag mir eine Ausbildungsstätte, wo ich auch einen Abschluss machen kann. Ich nenne ihn gute Ausbildungsstätte, Bibelschule. Ja, aber da kann ich keinen Abschluss kriegen. Ich sage, wofür brauchst du den? Den braucht weder Gott noch der Teufel. Du brauchst keinen Abschluss, du brauchst ein Herz, das brennt. Ein Herz, das in der Wahrheit ist, das entschieden ist. Ein Herz, das wirklich sich auf Gott verlässt und nicht auf die Dinge dieser Welt. Das ist, was wir brauchen. Aber dieser Geist der Welt ist so hineingebrochen. Und wir haben ein Verständnis vom Gemeindebau. Das kommt irgendwoher, aber nicht aus der Bibel. So, wenn wir da hineinschauen in die Apostelgeschichte, da war alles so einfach, alles so anders. Die Apostel waren anerkannt, die waren geehrt, nicht in einer falschen Weise, nicht alle haben denen ein Rolls-Royce gekauft oder irgend sowas wie einen indischen Guru oder sowas, aber sie haben die Apostel geehrt, indem sie getan haben, was die gesagt haben. Sie blieben in der Lehre der Apostel. Was für eine herrliche Aussage. Und die Apostel haben die Linie gezogen und haben gesagt, wer das nicht lehrt, ist draußen. Und da war Ordnung da. Ich frage immer so gerne, wie viele Konfessionen gab es in Apostelgeschichte 2? Nach der Ausgießung des Geistes, die ersten 3000 haben sich bekehrt. Diese 3000, wie viele Konfessionen haben die gebildet? Konfessionen, die gab nicht einmal das Wort. Die wussten nur, Jesus ist mein Retter und ich werde jetzt alles tun, um ein Leben zu leben, um ihn zu gefallen und ihn zu erfreuen. Ihre Konfession war die Lehre der Apostel. Sie blieben in der Lehre der Apostel. Das war alles. Und solange sie das getan haben, ging es ihnen sehr, sehr gut. Und dann haben gesagt, ja, wer ist dieser Petrus? Oder später, wer ist dieser Paulus? Ich meine, ich habe auch Wissen und ich kann auch mal. Nein, die Leute haben verstanden, das ist von Gott gegeben. Das sind Dienste, die hat Gott gegeben. Und wenn wir ihnen gehorchen, wenn wir ihnen nachfolgen, dann wird es uns gut gehen. Aber die Apostel haben diesen Anspruch gehabt, dass man ihnen gehorcht. Das ist der Grund, warum heute viele nicht beten. Gib uns Apostel zurück, weil dann müssen wir ihnen nicht gehorchen. Paulus, gehorcht meinen Brief, gehorcht, was ich euch hier geschrieben habe. Und die nicht gehorchen, die markiert, die merkt euch und von denen sondert euch ab. Sondern war ganz klar, wer gehorcht den Apostel, wer gehorcht nicht den Apostel. Nicht in einer sektenähnlichen Abhängigkeit und Unmündigkeit und einer falschen Weise von einer Führerschaft oder irgendwie so etwas. Das waren Vorbilder der Erde durch ihre Reinheit, durch ihre Dienste, durch ihre Opferbereitschaft. Und die Leute haben gewusst, diese Leute sind von Gott. Die haben von Gott Vollmacht bekommen. Und die trauen sich auch, diese Vollmacht einzusetzen. Mehrere Male siehst du Paulus, sagt, das sind Leute, die lästern. Und ich habe sie dem Satan übergeben. Kannst du dir vorstellen, was heute passieren würde, wenn wir wieder Apostel hätten und die würden sagen, das sind Leute, die bringen furchtbare Irrlehren, die verwirren das Volk Gottes und ich, Kraft meiner Autorität, habe sie dem Satan übergeben. Das heißt, du wirst sehen, in Kürze werden die sterben. Und die fühlen sich nicht immer schlecht dabei. Sondern das habe ich getan, weil der Geist mich so geleitet hat. Was denkst du, was passieren würde, wenn heute Menschen so etwas sagen würden? Da war ein Protest in der Gemeinde. Wo bleibt da die Liebe? Müssen alle so denken wie du? Können da nicht auch noch andere Ideen stehen bleiben? Nein, bei den Aposteln konnten nicht. Konnten nicht. Weil sie sagen, wir haben es vom Wandel empfangen. Und wer in der gesunden Lehre bleibt, wird gesund. Jeder hat die freie Wahl, kann gesunde Lehre verwerfen. Aber er wird dafür bezahlen müssen, er wird krank werden. So, wir sehen in der Apostelgeschichte, das sehen wir in anderen Dimensionen. In einer normalen Versammlung könnte man weissagen. Und wenn er ein Ungläubiger war, das Verborgene seines Herzens wurde offenbar. Paulus sagt nicht, ich in meinem Dienst habe das einmal erlebt. Sondern sagt, hey, ihr erinnert euch von ihr Korinther, auch bei all dem Chaos, den ihr habt, das ist, was bei euch passiert, wenn ihr zusammenkommt und ihr weissagt, das Verborgene eines des Herzens eines Ungläubigen wird offenbar. Und er fällt auf sein Angesicht und bekennt, Gott ist wahrhaftig mit euch. Wann haben wir das letzte Mal eine Weissagung gehört von so einer Kraft? Wir haben noch Weissagung, aber nicht mehr von dieser Tiefe, von dieser Dimension. Wir haben Schätze über Schätze verloren und das Schlimmste ist, wir trauern die nicht einmal nach und wir suchen die nicht. Das ist das Schlimme. Und Apostelgeschichte und die Briefe sind uns gegeben zu sehen, was für eine Herrlichkeit, was für eine Klarheit, was für eine Größe, was für eine Reinheit, was für eine Schönheit, was für eine Ordnung, was für eine Autorität war damals. Und warum war die da? Und wie wird es wieder zurückkommen? Und was hat das mit uns heute zu tun? Das hat das mit unserer Sichtweise zu tun, das hat das mit unseren Gebeten zu tun, das hat das mit unseren Vorstellungen zu tun. Was erwarten wir von der Gemeinde? Soll die Gemeinde dich bestätigen, in deinem halbherzigen, lauen weltlichen Leben stehen, oder soll sie dich herausfordern? Was erwarten wir von der Gemeinde? Soll sie dich in Ruhe lassen oder in Liebe auf die Füße treten? Wir kennen eine Gemeinde in der Schweiz, die kündigt mich immer an, wenn ich komme, dann trete ich ihnen auf die Füße. Ich weiß nicht, wo sie das herhaben, aber irgendwie haben sie dieses Gefühl. Ja. Sag mal, wenn du dich auf die Füße getreten fühlst von einer Predigt, genieß es. Rebelliere nicht, genieß es und sag, Herr, was heißt das? Wo muss ich anders werden? Wo darf ich mich verändern? Wo gibt es neue Dinge? Wo geht es überhaupt hin? Oder nimm solche Dinge in der Apostelgeschichte. Da war ein Mensch des öffentlichen Lebens, ein Zauberer, der eine ganze Gegend unter seinen Bann gebracht hat. Das war eine Person des öffentlichen Lebens. Heute würden wir sagen, das war eine Winfried Opera oder sowas. Die Massen in ihrem Bann zieht in Amerika und Menschen mit New Age-Zeug vollpumpt und neuerdings mit korrupten, abgefallenen Predigern kooperiert und ihre esoterischen Dinge dort verbreitet, in Gemeinschaft, in Unterstützung mit korrupten, abgefallenen Predigern. So weit ist es gekommen. So, ein Mann des öffentlichen Lebens, ein Mann, der Einfluss hatte, der eine ganze Region mit Zauber unter seinen Einfluss gebracht hat. Und er widersteht ihm, wir vergeben ihm, weil er genau weiß, wenn das Evangelium kommt, werden die Leute ihm weglaufen. Werden die Leute dieses Zeug nicht mehr mitmachen, sondern sie werden überlaufen in die Wahrheit und in die Freiheit. Und er widersteht dem Evangelium. Und weil er dem Evangelium widersteht, darum widersteht Gott. Dem Gott widersteht dem Stolz und dem Demütigen gibt er Gnade. Und der Apostel hat solche Autorität und solche Gewissheit seines Amtes und seiner Kraft und sagt, du wirst jetzt blind sein eine Weile. Und der Mann war auf der Stelle blind und suchte jemanden, der ihn leitete. Eine Person des öffentlichen Lebens, was das bedeutet, am selben Abend in der Abendausgabe der Zeitung oder der Nachrichten war schon berichtet davon, was mit ihm passiert ist. Und sie interviewen, ja, sagen sie, was ist passiert? Warum sind sie jetzt auf einmal blind? Das war doch vorher nicht. Wie ist diese Krankheit gekommen? Ich sagte, nichts Krankheit. Ich habe diesem Mann Gottes widerstanden, der diese neue Lehre gebracht hat. Und dann kam der und hat gesagt, du Kind des Teufels, werde jetzt blind für eine Weile. Und so bin ich blind geworden. Mit anderen Worten, da ist ein Mächtiger als ich selber, der jetzt hier gekommen ist. In der Tagesschau. Mit Live-Interview am selben Abend. Wow. Was meinst du, dass am nächsten Sonntag die Leute gerannt sind? Die Gemeinde will ich sehen. Den will ich auch mal kennenlernen. Wow. Warum haben wir diese Dinge heute nicht? Weil wir so harmlos sind, weil wir so kleinen Glauben haben, weil wir so kleine Ziele haben, weil wir ein anderes Verständnis haben. Wir möchten einen netten, schönen Gottesdienst haben, aber nicht einen Gottesdienst, wo bei Petrus da Leute tot umfallen, die ein bisschen gelogen haben mit ihrer Spende. Wir möchten alles ordentlich haben, alles anständig haben, alles nett haben, alles akzeptabel haben. Auf keinen Fall darf eine Schlagzeile in der, weiß ich, wie heißt eure Bildzeitung? Keine Ahnung, aber ihr habt bestimmt so etwas Ähnliches wie wir. So was gibt es in jedem Land, weil es genug dumme Leute gibt, die noch dümmer werden wollen und die sowas lesen. Gott will die Gemeinde setzen zu einem, wow, was für Leute, was für ein Gott. Dass die Gemeinde wieder Gespräch wird in der Gesellschaft und nicht verachtet ist oder ignoriert wird, sondern man erkennt, das sind welche, mit denen ist Gott. Und Gott wird die Gemeinde wieder erheben. Er wird sie stark machen, er wird sie rein machen, er wird sie völlig abnabeln von allen unerlaubten Verbindungen zum Geist dieser Welt. Er wird das tun. Und wir können Apostelgeschichte nehmen und sagen, Gott, stell wieder her, was der Feind geraubt hat. Stell wieder her, sieh, wie Daniel betet, wie der Feind im Heiligtum gewütet hat. Und alle Schätze sind Raub geworden der Flamme. Stell wieder her. Stell wieder her. Und da ist doch diese gewaltige Verheißung über die Ausgießung des Heiligen Geistes. Und anders als viele Leute denken, hat sich diese Verheißung nicht im Pfingsten erschöpft. Und das war es jetzt. Wir schauen zurück. Damals wurde der Geist ausgegossen. Sondern wenn du das liest, Apostelgeschichte 2, da siehst du, diese Verheißung gilt bis zum Ende, bis Jesus wiederkommt. Also es gibt nicht nur eine Ausgießung des Heiligen Geistes, sondern es gibt viele und mehrere und immer wieder neu. Und jede Generation kann sich wieder neu ausstrecken. Und es sagt dort, er wird seinen Geist ausgießen und sie werden weissagen. Und ich werde Wunder geben im Himmel oben und Zeichen auf der Erde, Blut und Rauchdampf. Feuer und die Sonne wird verwandelt werden in Finsternis und der Mond in Blut, ehe der große, herrliche Tag des Herrn kommt. Und es wird geschehen, an jedem, der irgendeinen Namen des Herrn anrufen wird, wird errettet werden. Also diese Verheißung der Ausgießung des Geistes gilt bis zur Wiederkunft Jesu. Es ist noch nicht fertig, es ist nicht Geschichte, es ist nicht hinter uns. Dank sei Gott, dass es das gegeben hat, aber es gibt mehr, es gibt Größeres. Und wir brauchen ein neues Wirken des Heiligen Geistes. Und niemals ist ein Wirken des Heiligen Geistes in der Kirchengeschichte gekommen, ohne Umkehr und ohne Gebet und ernsthaft Gott zu suchen. Niemals in der Kirchengeschichte. Weder hier zu Pfingsten, sie haben gefastet, sie haben den Herrn gesucht, sie haben gebetet, sie haben gewartet. Und jede andere Ausgießung des Geistes. Immer ging eine Botschaft der Buße voraus, ein Umdenken, eine neue Gesinnung und ein Suchen, ein neues, ernsthaftes Suchen Gott und ein Arbeiten mit den Verheißungen Gott. Du hast gesprochen, du hast gesagt, hier sind wir, hilf du uns. Zeig uns, was wir jetzt tun sollen. Zeig uns, wie die nächsten Schritte aussehen und hilf uns, mit Kühnheit auf diesen Verheißungen zu stehen und zu sagen, du musst jetzt tun, was du versprochen hast, weil durch deinen Geist hast du uns geleitet und wir haben getan, was du uns gesagt hast. Wir sind umgekehrt von unseren weltlichen Wegen, von unserer Halbherzigkeit und jetzt tu du, was du versprochen hast. Und so kommt ein neues Wirken des Geistes zustande. Und wir werden sehen, ein wesentlicher Teil der Wiederherstellung der Gemeinde wird sein, die Gemeinde bekommt eine neue Identität. Was hat Jesus gesagt? Er zitiert Jesaja 56. Dieses Haus wird ein Bethaus sein. Mein Haus wird genannt werden ein Bethaus für alle Nationen. Dank sei Gott für das, was in den letzten 10, 15 Jahren entstanden ist und dass es Gebetshäuser gibt. Und das ist ein hoffnungsvoller Anfang. Aber wenn wir begreifen, die Gemeinde ist das Gebetshaus, wird sich das alles noch einmal total verändern. Die Gemeinde spielt eine zentrale Rolle im Endzeitplan Gottes und sie arbeitet mit Gott zusammen durch Gebet. Und zwar Gebet unter der Leitung des Heiligen Geistes, Gebet nach den Ordnungen Gottes, Gebet nach den Gebeten, die Gott selber uns gegeben hat. Nicht so ein bisschen, Herr, segne doch uns und lass unsere Gemeinde wachsen. Oder Herr, lass doch die Moscheen nicht so hohe Türme bauen oder irgendwie solche Geschichten. Sondern es ist ein Gebet an Gott, komm du, streck deine Hand aus, tu Zeichen und Wunder, erweise dich. Dass du gesehen wirst, dass du wahrgenommen wirst, dass du erkannt wirst und anerkannt wirst. Darum wurde gebetet. Nicht ein einziges Mal sagt Paulus in den Briefen die Gemeinde, und jetzt bete für die blinde und ignorante und bösartige Regierung in Rom, dass sie endlich mit diesen hässlichen Verfolgungen aufhören. Nicht ein einziges Mal sagt die Gemeinde, betet dafür. Wir würden kräftig dafür beten. Garantiert. Die ersten Christen haben nicht das gebeten, sondern Gott, verherrliche du dich. Die kommen zusammen, die machen einen Plan, sie wollen dir widerstehen, jetzt erst recht. Das war das Gebet der ersten Gemeinde. Jetzt erst recht war. Jetzt gib Gas. Jetzt zeig, was du noch alles im Petto hast. Das haben sie gebetet. Und die Gemeinde wird verstehen. Es ist nicht genug, dass jedes Land ein paar Gebetshäuser hat, sondern jede Gemeinde hat die Aufgabe, ein Gebetshaus zu sein für alle Nationen. Die erste Gemeinde hat das verstanden, Apostelgeschichte 15. Sie sagen, wir sind die Wiederhersteller von Amos 9. Die Wiederhersteller der Hütte Davids. Sie haben das verstanden. Sie haben verstanden aus der Schrift. Ja, es gab schon davor Phasen in der Geschichte Israels, wo diese Prophetie erfüllt wurde. Aber sie haben gesagt, die Prophetie hat noch mehr in sich. Die ist noch nicht fertig. Es kann wieder erfüllt werden. Es kann wieder, viele Prophetien haben mehrfach Erfüllung. Und Amos 9, die Wiederherstellung der Hütte Davids auf jeden Fall. Und die ersten Gläubigen haben sich verstanden, wir sind Hütte Davids. Das ist, was wir sind. Was ist Hütte Davids? Das ist eine heilige Priesterschaft, die zusammenkommt und die mit Gott Geschichte macht, indem sie Gott hineinnimmt in das Geschehen der Kultur, Gott hineinnimmt in das Geschichte des Landes, die zusammenkommt, wo Anbetung und Fürbitte und Prophetie und prophetische Proklamation und Schelten der Mächte der Finsternis, alles ein Paket ist. Und manchmal weißt du nicht, bist du in der Gebetsstunde oder bist du am Anbetungsabend oder ist es hier die prophetische Stunde oder was ist hier? Es ist alles eins. Wir trennen das. Jetzt haben wir Lobpreis. Ich habe mich so gefreut, dass wir vorhin das gesungen haben. Gieß aus, das Strömen des lebendigen Wassers. Wenn wir nur so etwas verstehen würden, mehr, das ist nicht ein Lied, das wir singen, sondern wir flehen jetzt, wir beten jetzt, dass Gott wirklich Ströme ausgießt auf der Grundlage von Apostelgeschichte 2 oder dieser Joel-Stelle. Gott, du hast versprochen, deinen Geist zu geben. Gib es, wir brauchen es so dringend. Wir brauchen es, dieses Land braucht es. Gieß aus Wasser auf das dürre Land. Wenn wir nicht nur Lieder singen würden, sondern von ganzem Herzen da einstrecken würden, der Heilige Geist mit in der Bede können uns erwischen. Und ein Geist der Fürbitte konnte über uns kommen. Und aus dem Singen kommt ein Flehen, ein Schreien, ein Rufen, ein Suchen nach Gott. Und er bricht aus und er wirkt etwas im Geist in uns und danach um uns herum in der Umgebung. Aber wir machen alles schön ordentlich, jetzt singen wir Lieder. Und dann kommt das und dann kommt das. Aber wir wollen lernen, zum Heiligen Geist hinzugehen. Und wir sind dafür da, seine Priester zu sein. Und es kann durchaus sein, dass er einen Plan hat, dass wir mitten in der Versammlung auf einmal merken, der Geist will uns tiefer führen in Anbetung oder prophetische Proklamation. Und die schöne Predigt oder Lehre, die wir vorbereitet haben, die legen wir mal beiseite, weil es geht noch 3 Stunden weiter in diese Richtung. Und nicht alles so schön irgendwie ordentlich abgezirbelt und bemessen. In manche Gemeinden, die machen einen richtigen Fahrplan wie ein Drehbuch. 5 Minuten das, 3 Minuten das und dann noch 10 Minuten das. Und der Lobpreisleiter wird ermahnt, auf keinen Fall. Also auch nicht auf den Fall, dass der Heilige Geist über dich kommt. Auf keinen Fall gehst du von diesem Plan ab. Ja, wer regiert dann in dieser Gemeinde? Was heißt es? Der Geist ist der Herr. Er steht draußen, der macht wahrscheinlich gar nicht mehr mit und sagt, früher durfte ich hier noch mitmachen, jetzt machen die alles von alleine. Und die Endzeitgemeinde wird eine betende Gemeinde sein, eine kämpfende, eine fastende, eine flehende, eine fürbittende Gemeinde. Und sie wird verstehen, dass ihre Fürbitte Städte und Nationen berühren kann und dass Gott dort wirken kann. Dass sein Geist ausgegossen wird aufgrund von Gebet, wie es in Joel heißt. Was kommt vor dieser Passage in Joel 2 mit der Ausgießung des Geistes? Eine heilige Versammlung, ein Fasten, ein Rufen, ein sich abkehren von den Sünden und ein Gebet, ein ernsthaftes Gebet. Und danach gibt es einen Geist. Das ist Gottes Reihenfolge immer gewesen. immer gewesen. So machen wir uns darauf gefasst. Die Art, wie wir Gemeinde verstehen, wie wir Gottesdienst verstehen, wird sich verändern, weil unsere Identität sich verändert, weil unsere Vorstellung, was ist eigentlich Gemeinde in der Endzeit, wird sich verändern. Und wir sind nicht dafür da, Menschen zu dienen und Menschen froh und glücklich zu machen, sondern wir sind dafür da, mit Gott zusammenzuarbeiten, mit Gott Geschichte zu machen, mit ihm zu wirken, so wie er das will. Jesus bringt dieses Gleichnis von der bittenden Witwe. Ihr kennt das alle, Lukas 18. Ja? Und was war ihr Schrei? Schaffe mir Recht. Das war ihr Schrei. Und Jesus nimmt dieses Gleichnis und dann bezieht er das auf uns, beziehungsweise auf die Gemeinde am Ende der Tage. Und er sagt, wird Gott nicht Recht schaffen, seine Kinder, die Tag und Nacht zu ihm schreien? Und er fragt, aber wird der Sohn des Menschen den Glauben finden auf Erde, wenn er wiederkommt? Was heißt den Glauben? Dass es richtig ist, dass es notwendig ist und dass es etwas bringt, Tag und Nacht zu schreien. Und zwar was zu schreien? Schaffe uns Recht. Schaffe uns Recht. Das ist die fürbittende Gemeinde. Gott, du hast so wunderbare Dinge versprochen. Du hast versprochen, wenn wir auf Kranke die Hände legen, die werden gesund werden. Gott, streck deine Hand aus. Tu Zeichen und Wunder durch den mächtigen Namen Jesu. Das ist, was die erste Gemeinde gebetet hat. Und sie haben es gehabt. Und was wird passieren, wenn wir in Ernsthaftigkeit, nicht nur einmal, sondern als Lebensstil, anfangen, wieder in diese Richtung zu denken und zu beten und zu kämpfen und zu fasten? Genau dasselbe wird geschehen, weil Gott sich nicht geändert hat, weil seine Verheißung sich nicht geändert hat. Er wird die Gemeinde zu Ehren bringen, indem er die Gemeinde benutzt, seinen Sohn zu verherrlichen. Die Gemeinde ist dazu da, seinen Sohn zu verherrlichen. Dafür ist die Gemeinde da. Das ist die Aufgabe. Und es geschieht durch Gebet, durch Dringlichkeit, durch Dranbleiben. Ein Haus des Gebetes für alle Nationen. Und das ist, was die Gemeinde werden wird. So noch einmal, sind wir froh und dankbar für die Gebetshäuser, die es gibt. Und mögen sie noch intensiver beten und mit noch mehr Glauben und noch mehr Systematik und möglichst rund um die Uhr. Aber das sind nur Vorläufer. Am Ende wird die Gemeinde so sein. Die Gemeinde wird ein Bethaus sein. Jesus sagt Tag und Nacht zu mir schreien. Er sagt Tag und Nacht, Moment mal, ich muss auch arbeiten. Ich muss auch mal das Feld bestellen. Ich muss auch mal mich um die Dinge des praktischen Lebens kümmern. Ja, darum machen wir Schichten. Die einen arbeiten, die anderen schlafen und die nächsten beten. In Schichten. Das ist wie Hütte Davids damals funktioniert hat. Die Sänger, die Musikanten in Schichten. Das ist wie 24 Stunden Gebet. Das heißt nicht, du machst 24 Stunden Gebet. Die Gemeinde macht 24 Stunden Gebet. Aber du hast einen Anteil daran. Und das ist, was die Zukunft ist. Und wenn wir in die Richtung gehen und in die Richtung arbeiten und Schritte, praktische Schritte unternehmen, natürlich von unserem Zustand heute. Wir können nicht heute hier nach Hause gehen und sagen, ab jetzt machen wir 24 Stunden Gebet. Das wird nicht funktionieren. Aber wir können sagen, wir flehen um Gnade, um zu wachsen im Gebet. Wir flehen um Gnade und wir wollen dieses Ziel erreichen. Lange bevor es dieses wunderbare Gebetshaus in Kansas City gegeben hat, 24 Stunden rund um die Uhr, war da eine Gemeinde, die einen großen Schwerpunkt auf Gebet gesetzt hat und die viel gebetet hat und die immer Gott gebeten hat, um Gnade noch mehr beten zu können. Und im Laufe der Jahre hat Gott diese Gnade erweitert. Und es hat lange gedauert, bis wir an diesen Punkt kamen. Jetzt starten wir mit 24 Stunden. Und sie tun das jetzt seit, weiß ich nicht, 15 Jahren oder wie lange, rund um die Uhr. Und wir wissen aus Geschichte, diese Gebetskette, diese Gebetsgemeinschaft, die damals im Herrnhut begonnen hat. Über 100 Jahre lang haben sie gebetet. Und Missionswissenschaftler sagen, das war der Startpunkt der Weltmission. Von da an fing an, das Evangelium an die Enden der Erde zu gehen. Durch diesen Dienst. Ein kleines Dorf, ein winziges Dorf im Südosten von Deutschland. Und diese kleine Gemeinde dort, die die Ausgießung des Heiligen Geistes erlebt hatte, hat das umgesetzt und sie haben 100 Jahre lang gebetet. 100 Jahre lang. Eine Gemeinde, nicht ein Gebetshaus, eine Gemeinde. Weil sie ein Verständnis hatte. Wir sind das Gebetshaus für die Nationen. Ihr Spruch war aus 3. Mose 6, das Feuer auf dem Altar darf nicht verlöschen. Das war ihr Motto, das war, wie sie ihr ganzes Ding am Leben gehalten. Das Feuer auf dem Altar darf nicht verlöschen. Lieben, warum bringe ich diese Aspekte? Dass wir verstehen, wir sind mittendrin in einer Veränderung und dahin geht die Reise. Und jeder, der in diese Richtung anfängt zu denken, in diese Richtung anfängt zu beten, wird neue Unterstützung und neuen Rückenwind vom Heiligen Geist erleben und miterleben. Da ist die Zukunft. Das ist das Normale. Was wir jetzt haben, ist nicht normal. In vielen, vielen Aspekten nicht normal. Und das Normale ist in diesem Buch geschrieben. Und die Gemeinde wird herrlich werden. Sie wird siegreich werden. Sie wird eins sein. Sie wird rein sein. Sie wird herrlich sein. Und die Herrlichkeit Gottes wird in der Gemeinde wohnen. Nicht ab und zu Besuch kommen. Sie wird wohnen. Das ist das Normale. Dahin geht die Reise. Gebe Gott uns Gnade, dass wir nicht mehr bereit sind, den momentanen Zustand als gegeben anzuerkennen und zu sagen, ja, das ist halt so und können wir jetzt alles daran ändern. Doch, wir können und wir sollen und wir müssen etwas daran ändern. Und es fängt an mit dem Wort, es fängt an mit Glauben, es fängt an mit, aha, so ist der Plan Gottes für die Gemeinde in der Endzeit. Das ist, was Gott vorhat. So wird Gott die Gemeinde gebrauchen. Das sind noch ganz andere Aspekte, von denen ich jetzt nicht rede. Ich glaube ganz fest, dass die Gemeinde beteiligt sein wird. So wie Mose in Ägypten beteiligt war an dem Plan, glaube ich, dass in der Endzeit die Gemeinde beteiligt sein wird und eine aktive Rolle einnehmen wird. Nicht indem sie aus Fanatismus und aus blindem Hass gegen die Ungläubigen verflucht oder so etwas, aber um der Ehre Gottes willen. Sie wird durchgebetet. Sie wird diese Gerichte Gottes, diese Plagen auslösen. Wir lesen das in Offenbarung. Die Gebete steigen auf, der Engel mischt dann noch was dazu, was da noch fehlt. Und wenn das Gefäß voll ist, dann wird es ausgegossen. Was wird ausgegossen? Gericht Gottes. So, die Fürbitte, der Dienst der Gemeinde, hat etwas zu tun mit dem Handeln Gottes. Aber solange wir an einen sentimentalen Gott glauben und nicht glauben an einen Gott, der erbost ist und erzürnt ist über Sünde und über Ungerechtigkeit, sind wir natürlich Lichtjahre davon entfernt, überhaupt in diese Richtung zu denken, geschweige denn zu beten. So eins der wesentlichen Dinge, und darüber werde ich auch morgen noch sprechen, ist unser Bild von Gott. Und Gott im Geist und durch das Wort Gottes, durch den Heiligen Geist kennenlernen und rauskommen aus sentimentalen Vorstellungen, die wir uns gemacht haben oder die andere uns gegeben haben und die wir willig geschluckt haben. Herauskommen in eine wirkliche, lebendige Erkenntnis Gottes. Lass mich noch einen Vers zum Schluss lesen. Ich weiß gar nicht, bestimmt bin ich schon über der Zeit. Aber mir wurde keiner gegeben. Bin ich doch nicht drüber. Dass wir verstehen, wohin führt das Ganze? Was ist das Ende? Was ist das letztendliche Ziel, das Gott anstrebt und das die, die ihm gehören und durch den Heiligen Geist umgeprägt werden, auch anstreben sollen? Offenbarung 21, am Ende des Buches. Dort heißt es Vers 2. Und ich sage, die heilige Stadt, das neue Jerusalem, aus dem Himmel herniederkommen von Gott, bereitet wie eine für ihren Mann geschmückte Braut. Und ich hörte eine laute Stimme aus dem Himmel sagen, siehe, die Hütte Gottes bei den Menschen. Und er wird bei ihnen wohnen und sie werden sein Volk sein. Und Gott selbst wird bei ihnen sein, ihr Gott. Und er wird jede Träne von ihren Augen abwischen und der Tod wird nicht mehr sein. Noch Trauer, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Und er auf dem Thron saß, sprach, siehe, ich mache alles neu. Und er spricht zu mir, schreibe, denn diese Worte sind gewiss und wahrhaftig. Nur durch das Wort Gottes kann das eine Realität in uns werden. Es wird eine Welt geben, ohne Bosheit, ohne Ungerechtigkeit, ohne Teufel und Dämonen auf diesem Planeten. Wir können uns das nicht vorstellen, weil die Zeitungen sagen uns jeden Tag was anderes. Und deswegen brauchen wir eine neue Prägung und eine neue Sicht. Es geht um einen neuen Himmel und eine neue Erde, in welcher Gerechtigkeit wohnt. Das ist, was geschehen wird, wenn König Jesus wiederkommt. Um das geht es. Eine neue Weltordnung. Aber nicht wie die Illuminati planen, sondern wie Gott geplant hat. Eine neue Weltordnung. Ohne Ungerechtigkeit, ohne Unterdrückung, ohne Manipulation der Medien, ohne Gewalt und Bosheit und Lüge und all diese Dinge, die das Leben schwer machen. Eine neue Welt. Ohne Schmerzen, ohne Geschrei. Jeder Schmerz kommt zu Ende. Und die gerechte Herrschaft Gottes wird Frieden und Freude freisetzen auf diesem Planeten. Für das kämpfen wir. Das ist unsere Aufgabe. Und das steht schon fest, das wird geschehen. Das ist der Plan. Und Gott ist gewiss. Und je näher du an ihn kommst, je mehr das Wort in dir wohnt, umso mehr wirst du auch gewiss werden. Und du wirst sagen, mein Beten zählt. Mein Engagement zählt. Meine Dinge, die ich tue für das Reich Gottes, sind wichtig. Sie haben eine Bedeutung. Ja, du hast Dinge im Alltag zu tun. Und du hast alle möglichen praktischen Dinge zu tun, wo du sagst, was hat das mit dem Reich Gottes zu tun? Aber all diese Dinge tust du für ihn. Und du tust sie mit Danksagung. Und du tust sie mit Gebet und mit Flehen. Und Gott, dein Reich komme, dein Wille geschehe. Du sollst deinen Platz einnehmen. Und der Tag wird kommen, wo die Bosheit zu Ende kommt. Eine neue Erde, in welcher Gerechtigkeit wohnt. Und das ist die Aufgabe der Gemeinde, dafür zu kämpfen. Das ist unsere Identität. Und alle Vorbereitung auf die Endzeit beginnt damit, dass wir die Vision bekommen. Es geht nicht darum, wie können wir heile durchkommen durch die schwierigen Zeiten. Es geht nicht darum, wie können wir irgendwie schwierige Zeiten wegbeten oder so etwas. Sondern wie kann das letztendliche Ziel erreicht werden? Das Ziel ist, König Jesus kommt zurück. Durch die Gemeinde, durch ihre Reinheit, durch ihre Schönheit, durch ihre Übereinstimmung mit dem Herrn, durch Bewegtsein von dem, was ihn bewegt. Dadurch macht sie sich unwiderstehlich und bringt den König zurück. Halleluja. Vater, wir danken dir für deinen Plan. Wir danken dir, dass Endzeit nichts Bedrohliches ist, nichts Einschüchterndes, sondern etwas Herrliches ist, dass es Geburtswehen sind und etwas Neues wird geboren werden. Das Reich Gottes wird kommen. Und wir bitten dich um das Wirken deines Geistes an unserem Herzen, unser Denken und unser Empfinden und unsere Sichtweise, unsere Werte zu verändern und in Übereinstimmung mit dir zu bringen. Dass wir mit dir laufen können, dass wir mit dir gehen können, dass wir von dir gebraucht werden können und dass wir wissen, dieses Ziel ist keine Utopie. Dieses Ziel ist nicht ein frommes Wunschdenken. Das hat sich nicht ein Mensch ausgedacht, sondern das bist du selber. Du, der lebendige Gott, der alle Macht hat, im Himmel und auf Erden, du wirst hier eingreifen und wirst Dinge verändern. Und wir danken dir für deine Treue. Wir danken dir für deine volle Hingabe an diesen Plan. Und es wird geschehen. Wir bitten dich um die Gnade, dass wir allesamt hineinkommen in diesen Plan und unseren Platz finden in deinem Plan. Und von daher unsere Motivation bekommen. Wir danken dir, Vater, für dein Wirken an unserem Herzen. Amen.
Amen. Amen.